Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Ja, ich weiß, liebe Hörer, sollte heute eigentlich nur das ausgelagerte Interview mit Kai Wandschneider, dem Trainer der HSG Wetzlar, geben. Aber nun kommt alles ganz anders. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 251. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Es wird sich lohnen, so viel kann ich sagen. Denn nicht nur das Gespräch mit Kai Wandschneider wartet auf euch, sondern auch eines mit Markus Götz von Sky. Wir unterhalten uns über die Hammermeldung aus der Handball-Bundesliga. Aus der zweiten Liga kommt sie eigentlich, denn der VfL Gummersbach hat einen neuen Trainer gefunden und nicht irgendwen, sondern Gudjon Valur Sigurdsson. Dann begrüße ich Frank Fligge vom ASC 09 Dortmund. Er kritisiert den 8-Stufen-Plan des DHB, der die Vereine zurück in den Handball führen soll, in den Aktiven, und er sagt, das kann so nicht funktionieren. Und wie gesagt, dann gibt es noch das Interview der Woche mit Kai Wandschneider. Und bevor wir starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. In diesem Sommer gibt es nicht sonderlich viel über Handball zu berichten. Deswegen habe ich mir ein wenig was überlegt und ich möchte gerne eine Podcast-Story veröffentlichen. Die Hölle von Bitola heißt sie und es geht dabei um ein Spiel im Europapokal der Pokalsieger von 1996. Damals musste der TBV Lemgo nach Mazedonien reisen und erlebte ein Spiel, das im wahrsten Sinne des Wortes historisch war. Das soll von den Protagonisten nacherzählt werden und das kostet ein wenig Geld. Deswegen wird es in den nächsten Tagen wieder ein Crowdfunding geben. Denn wer weiß, ob die Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten überhaupt stattfinden wird. Normalerweise gibt es dieses Crowdfunding immer am Ende des Jahres. Aber ich habe mir überlegt, warum nicht auch mal im Sommer bzw. im Frühling, und vielleicht können wir da irgendwie die handballfreie Zeit mit einer spannenden Sendung überbrücken. Das Ganze plane ich aufwendig zu vertonen und dafür soll das Geld auch genutzt werden, denn das kann ich leider nicht selber machen, sonst würde ich das auf jeden Fall tun. Aber alle Informationen dazu bekommt ihr in den kommenden Tagen auf unseren sozialen Kanälen. Und jetzt wollen wir dann auch endlich loslegen mit dem Kollegen Markus Götz von Sky. Hallo Markus.
Hallo.
Die klassische Frage zu Beginn: Wie geht's dir?
Soweit ganz ordentlich.
Also du kannst dich nicht beschweren, trotz Corona.
Worüber soll ich mich beschweren?
Ja, vielleicht geht's dir nicht ganz so gut. Eventuell macht dir das auch ein bisschen zu schaffen, weil du bist ja gerade jemand, der eigentlich alle 2-3 Tage in einer anderen Halle unterwegs ist. Fehlt dir das vielleicht ein bisschen?
Mir fehlen ganz viele Sachen im Moment, wie ganz vielen anderen Menschen auch. Vor allen Dingen natürlich die Arbeit. Ich glaube, das kann sich jeder ausmalen, wie es einem freiberuflichen Sportreporter im Moment geht diesbezüglich. Und zu denen gehöre ich auch. Aber wir machen solche Gespräche ja nicht, um eine Jammerrunde abzuhalten. Deswegen halte ich mich da vornehm zurück.
Alles klar, hätten wir das auch geklärt. Und das Wichtigste ist, dass es dir gut geht. Das scheint der Fall zu sein. Und wir kümmern uns jetzt um ein Thema, das gestern Abend aufploppte und die Handballwelt, ich will nicht sagen erschüttert hat, aber niemand hatte da wirklich mit gerechnet. Der neue Trainer des VfL Gummersbach ab dem Sommer heißt tatsächlich Gudjon Valur Sigurdsson. Das schien vor ein paar Wochen noch unvorstellbar. Für dich auch?
Für mich, ich habe mir da natürlich überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Warum denn auch? Wäre gar nicht auf den Zusammenhang gekommen. Vor kurzem hat man gehört, dass Gogi seine gefühlt 95-jährige Karriere jetzt beenden will. Und dann kam heute früh, also ich habe zumindest heute früh erst mitgekriegt, die Meldung, dass er Trainer bei VfL Gummersbach wird. Und da kam auch bei mir zum ersten Mal der Gedanke an diesen Zusammenhang. Und meine erste Reaktion war, cool, finde ich gut.
Warum gefällt dir das?
Also das war natürlich rein emotional und vollkommen aus dem Bauch raus. Aber klar ist natürlich auch, also der VfL Gummersbach ist ein ganz großer Name in der Handballhistorie. Das muss ich deinen Hörern nicht erklären. Und Gudjon Valur Sigurdsson war ein absoluter Weltklasse-Spieler und eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Und dass zwei solche Strahlkraften jetzt zusammenkommen, das hört sich für mich im ersten Moment jetzt mal ziemlich gut an. Und Gogi hat ja auch gespielt für den VfL Gummersbach, also auch da ist der Draht relativ kurz. Und also nochmal, ich habe 0,0 Ahnung, ob Gogi ein guter Trainer ist und wie er eine Mannschaft führt und wie er so ein Training strukturiert und was er für eine Spielidee hat und wie das denn auch alles funktionieren wird. Aber mein erstes Bauchgefühl war auf jeden Fall positiv und ich glaube, dass das für beide eine außerordentlich gute Ausgangssituation ist, für Gudjon Valur Sigurdsson ein, wie ich finde, toller Einstieg in die Karriere als Trainer. Eine schöne Möglichkeit, und für den VfL Gummersbach ist das natürlich ein Trainer mit einer außerordentlichen Strahlkraft, und das kann dem VfL in diesen Zeiten als Zweitligist und jetzt bei diesen ganzen Umständen sicher auch gut tun.
Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu interpretieren. Du siehst deutlich mehr Chancen als Risiken bei diesem Deal.
Das kann ich nicht sagen, weil ich ja ganz viele Details nicht kenne. Ich kenne jetzt, wie gesagt, die Trainerfertigkeiten von Gudjon Valur Sigurdsson noch nicht. Das wird sich alles zeigen. Und ob das klappt, das vermag ich selbstverständlich nicht vorauszusagen. Aber ich finde, dass es ein paar Ausgangsparameter gibt, die auf jeden Fall stimmen. Also dass Gogi verstanden haben muss, wie dieses Spiel funktioniert, davon können wir, glaube ich, ausgehen, auch als Linksaußen, aber mit seiner Erfahrung, bei welchen Clubs er gespielt hat, unter welchen Trainern er gearbeitet hat. Ich meine, ich habe auch nur rudimentären Kontakt rund um die Spiele mit ihm gehabt, aber ich hatte immer den Eindruck, dass er ein sehr aufgeweckter Bursche ist. Also der ist definitiv nicht auf den Kopf gefallen, und wenn, dann merkt man es ihm nicht an, was ja beim Handball durchaus mal vorkommen kann, dass man auf den Kopf fällt. Insofern sind es kombiniert mit seiner Erfolgsbesessenheit, mit seinem Ehrgeiz, mit seiner Historie, auch mit seiner Verbindung nach Gummersbach, sind das doch gute Voraussetzungen. Und also auch das ist ja eine Binse. Jeder Trainer hat irgendwann mal angefangen. Und dass auf diesem Weg, den der VfL zusammen mit Gudjon Valur Sigurdsson als Trainer jetzt bestreiten wird, auch einige Irrwege geben wird und dass da auch ganz viel Trial and Error sein wird und dass man auch an vielen Stellen sagen wird, Mensch, da hat er aber was versucht, was nicht funktioniert hat, das ist doch selbstverständlich und das liegt in der Natur der Sache. Er muss sich da ja auch erstmal finden in dieser neuen Position. Aber das ist ja oft genug auch schon gut gegangen im Endeffekt, und darauf kommt es ja an, was dann unterm Strich steht. Also ein neuer Trainer, ein junger Trainer, der natürlich seine Fehler machen wird, aber das kann ja immer noch im Gesamten auf was richtig Gutes rauslaufen.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, du hattest nur rudimentär Kontakt zu ihm rund um die Spiele. Er hat auch in der letzten Saison ja nicht mehr in der Bundesliga gespielt, sondern in Frankreich bei Paris Saint-Germain. Und wahrscheinlich hätte er auch noch locker ein Jahr weiterspielen können. Eventuell hat er die Situation dann auch genutzt, zusammen mit diesem Angebot, was ins Haus geflattert ist seitens des VfL Gummersbach. Ehrgeiz ist so ein Stichpunkt bei ihm, den man immer wieder spüren konnte, wenn man ihn hat spielen sehen, auch wenn er dann älter geworden ist. Wahrscheinlich war er immer extrem ehrgeizig. Ich denke nicht, dass sich das über all die Jahre geändert hat, aber er war teilweise ja vielleicht schon ein bisschen besessen, wobei das ja durchaus ein positives Merkmal ist im Hochleistungssport. Glaubst du, dass das vielleicht so ein Thema ist, was eins werden könnte? Denn er trainiert da nicht eine Mannschaft, die in der Champions League unterwegs ist, sondern einen ambitionierten Zweitligisten, der gerne wieder hoch möchte in die erste Liga, aber der keinen Kader zur Verfügung hat, der zig Nationalspieler bietet.
Ich gehe davon aus, dass Gogi bei all seiner Erfolgsbesessenheit und bei seinem persönlichen Anspruch, der also jetzt in seiner Zeit als aktiver Handballer natürlich immer der höchste war, dass er ganz gut einschätzen kann, wie die Situation im Moment beim VfL Gummersbach ist und dass er auch einschätzen kann, was die Leute um ihn rum, sprich vor allen Dingen die Spieler zu leisten, imstande sind. Also, und selbst wenn er da auch eine gewisse Phase braucht, um das vollständig zu verinnerlichen, das muss ihm einfach klar sein, und dass er natürlich an seine Umgebung dort nicht die Ansprüche stellen kann, die er an sich selbst als Spieler gestellt hat, das wird er wissen, und wenn er es nicht weiß, dann wird er es ganz schnell merken und auch begreifen müssen. Also das ist ja auch, das ist ja auch eine Frage von Auffassungsvermögen und von Intelligenz, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass er da ein entsprechendes Quantum mitbringt. Klar, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wenn einer so erfolgsbesessen ist, wenn einer so hohe Ansprüche hat an sich selbst, dann hat er die üblicherweise auch an sein Umfeld. Und da wird er natürlich bei einem Zweitligisten, und das ist der VfL Gummersbach im Moment, nun mal Abstriche machen müssen.
Also da werden wir ein bisschen Geduld zeigen müssen, um zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich würde gerne auf Christoph Schindler zu sprechen kommen, den Geschäftsführer des VfL Gummersbach. Da haben viele am Anfang gesagt, ob das was wird, und dann kam der Abstieg. Aber der Verein hat letzten Freitag bekannt gegeben, dass die Altlasten von 4 Millionen Euro auf 1 Million Euro gesenkt wurden, auch dank der Arbeit von Christoph Schindler. Jetzt verpflichtet er Gudjon Valur Sigurdsson. Also da muss man schon sagen, Respekt, was er da für Arbeit leistet.
Ja, aber weißt du, das sind jetzt einfach nur mal da Zahlen, die im Raum stehen. Das ist erstmal sicher eine außerordentliche Leistung, wenn es, wer auch immer daran beteiligt war, letzten Endes gelungen ist, Verbindlichkeiten so nach unten zu schrauben. Welchen Anteil Christoph Schindler da ganz explizit dran hat, was er da genau getan hat, wie das alles zustande gekommen ist, das vermag ich aus der Distanz absolut nicht zu beurteilen. Da stehen einfach nur diese Zahlen, aber Was da genau hintersteckt, ich weiß es nicht. Das fällt mir wirklich schwer, aus der Distanz seiner Arbeit als Sportdirektor zu beurteilen. Auch da kann ich jetzt wieder nur auf meinen persönlichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Wenn ich mit Christoph Schindler zu tun hatte, und man ist ihm natürlich über all die Jahre auch immer mal wieder begegnet und hat sich kurz unterhalten, dann hat er einen aufgeweckten und klaren Eindruck auf mich gemacht. Und ich gehe auch einfach mal ganz fest davon aus, wie lange macht er den Job jetzt schon beim VfL Gummersbach?
Ich meine, seit Sommer 2017 ist er im Amt, sofern ich mich jetzt nicht komplett vertue.
Also wenn einer gar nichts drauf hat, dann bleibt er nicht so lange auf einem Posten. Davon würde ich jetzt mal ganz stark ausgehen. Und dass er natürlich aufgrund seiner Historie als Spieler sehr gute Kontakte hat, noch zum ein oder anderen aus seiner Spielerzeit, zum Beispiel eben auch Gudjon und Valur Sigurdsson, das ist logisch und das hat sich jetzt auch gezeigt. Und dass Kontakte in diesem wie auch in anderen Geschäftszweigen nicht von Nachteil sind, ist doch klar.
Ich würde gerne mit dir auch noch über eine Spielersituation sprechen, denn Marvin Sommer hat bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag beim VfL Gummersbach nicht verlängert, was er gerne gemacht hätte. Und im Januar waren die Gespräche auch schon relativ weit. Jetzt gab es einen Instagram-Post von ihm, wo er sagt, er wäre nun sehr, sehr gerne in Gummersbach geblieben. Aktuell ist es natürlich sehr schwer, einen neuen Verein zu finden. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist er der einzige Spieler im Kader, der Kurzarbeit nicht zugestimmt hat. Kannst du verstehen, dass der VfL sagt, dann orientieren wir uns lieber anders?
Also zu der Kurzarbeitsgeschichte kann ich nichts sagen. Da kenne ich auch weder die Details noch die Hintergründe. Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass es zum einen natürlich eine unfassbar schwierige Situation ist für alle Spieler, die ab der kommenden Saison keinen Vertrag haben. Logisch, im Moment irgendwas zu finden, ist fast unmöglich. Zum Zweiten muss man im Grunde alles als obsolet erklären, was im Januar irgendwo besprochen wurde. Im Januar hat kein Mensch auch nur ansatzweise absehen können, was auf uns zukommt. Und dass wir heute natürlich vollkommen andere Umstände haben, das ist doch klar. Und es tut mir leid für Marvin Sommer, wenn er da enttäuscht ist und wenn er da in einer schwierigen Situation ist. Und ich kann natürlich auch nicht sagen, was genau besprochen wurde zwischen dem VfL Gummersbach und Marvin Sommer. Aber wie gesagt, dass die Umstände jetzt einfach ganz andere sind und da kannst du ja hingucken, wo du willst. Auch in der Bundesliga gibt es genug Vereine, die im Moment eben noch nicht 16 Spieler unter Vertrag haben für die kommende Saison. Es gibt in jedem Verein ein paar Leute, die auslaufende Verträge haben, wo man zum Beispiel in Gesprächen war, wo man dran gedacht hat, ja komm, den nehmen wir doch noch mit rein und so weiter und so fort. Aber das ist alles erstmal auf Eis gelegt, weil man absolut nicht weiß, wie die Situation in der kommenden Saison sein wird. Also da habe ich erstmal grundsätzlich Verständnis für die Vereine, dass sie da im Moment nur sehr begrenzt handlungsfähig sind. Dass das aber für den Einzelnen immer eine bescheidene Situation ist, das kann man natürlich auch nachvollziehen.
Kannst du denn auch nachvollziehen, dass sich der VfL dann mit Raúl Santos beschäftigt, der ja einst in Gummersbach wirklich tolle Leistungen gebracht hat und dann ging er zum THW Kiel, danach nach Leipzig, aber bei beiden Vereinen ist er irgendwie nie so richtig angekommen?
Ist es denn so, dass sich der VfL mit Raúl Santos beschäftigt?
Ja, das gab es auch schon in verschiedenen Medien zu lesen, da muss was dran sein.
Also du bist da wesentlich näher dran als ich. Raúl Santos hat natürlich auch eine Historie beim VfL und das war seine spektakulärste Zeit. Das konnte er weder in Kiel noch beim SC DHFK Leipzig bestätigen, was er da gespielt hat, keine Frage. Dass man sich da an ihn grundsätzlich erinnert, ist also nachvollziehbar. Er hat keinen Vertrag mehr. Also sein Vertrag in Leipzig läuft ja aus zum Saisonende. Dann kann ich erstmal verstehen, dass man sich mit so einem Spieler beschäftigt. Ich weiß jetzt schon, worauf du hinaus willst in diesem Zusammenhang. Das ist ja die Position, von der wir sprechen. Links außen, Marvin Sommer, Raúl Santos. Also ganz ehrlich, auch da, es steht jedem Verein frei, sich mit offenen Positionen frei auseinanderzusetzen. Was konkrete Absprachen zwischen den Beteiligten betrifft, da bin ich nicht im Bilde. Schwer was dazu zu sagen.
Der Verein wollte das auf jeden Fall unkommentiert lassen und das sagt ja auch schon ein bisschen was aus. Und ein weiterer Name steht hier noch auf meiner Liste, Alexander Weck. Der hat in den letzten Wochen, bevor dann die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, sehr, sehr gute Leistungen im Trikot des VfL Gummersbach gezeigt, kommt eigentlich vom Bergischen HC, wurde mit einem Zweitspielrecht ausgestattet und als wir eben kurz miteinander telefoniert haben, hast du mir gesagt, ja, das ist ein guter Mann. Der könnte auch für den VfL in der nächsten Saison relativ wichtig werden. Ist übrigens noch nicht sicher, ob er da wieder sozusagen ausgeliehen wird an den VfL, beziehungsweise dieses Zweitspielrecht erneut an den VfL Gummersbach geht, aber es wäre, glaube ich, für ihn sehr, sehr sinnvoll, denn beim Bergischen HC wird er nicht so viel Spielzeit bekommen.
Also dazu muss ich sagen oder kann ich nur sagen, ich habe ihn natürlich nur beim BHC gesehen. Ja? Also ich habe ihn nicht im Trikot des VfL Gummersbach in der zweiten Liga in dieser Saison gesehen, sondern eben nur bei seinen kürzeren Auftritten beim Bergischen HC in der Bundesliga. Aber was ich da von ihm gesehen habe, und ich habe ihn 2-3 Mal gesehen, das war einfach vielversprechend. Das ganz offensichtlich ein talentierter, sehr junger Bursche, der mit sehr viel Herz und sehr viel Mut da an die Sache rangeht. Und der sticht einem sofort ins Auge mit seiner offensiven und mutigen Art. Und das hat mir gut gefallen. Und also ich wäre mir da zum Beispiel gar nicht so sicher. Warum bist du dir sicher, dass der in der kommenden Saison beim BHC nicht viel Spielzeit bekommt? Das würde ich erstmal abwarten. Also nur von dem, was ich gesehen habe bislang, traue ich ihm durchaus zu, in der kommenden Saison schon eine ordentliche Rolle in der Bundesliga zu spielen.
Ja, beim BHC kommt natürlich dann Daniel Fontaine irgendwann wieder zurück. Dann haben sie mit Fabian Gutbrot und Linus Arneson schon 3 Spieler auf dieser Position. Und dann wird man sehen müssen, wie viel Spielzeit noch für Alexander Weck übrig bleibt. Aber er bringt natürlich ein Element mit, was keines dieser anderen Spieler mitbringt.
Warten wir mal ab, Sascha. Warten wir mal ab, welche Verträge denn alle haltbar sind in der kommenden Saison. Wie die Situationen sind bei den einzelnen Clubs. Also ich glaube, dass wir im Herbst schon von ganz anderen Sachen sprechen. Da wird sich dann zeigen, welcher Club wie gut noch aufgestellt ist. Welche Verträge reduziert werden mussten. Vielleicht mussten Verträge sogar gekündigt werden, weil sie einfach nicht stemmbar sind für die Clubs. Also da wird sich noch unwahrscheinlich viel tun. Deswegen ist auch in dieser Frage im Moment eine Prognose sehr schwierig. Alles, was ich sagen kann, ist, was ich ja gerade schon erwähnt habe, ist, dass ich ein paar Eindrücke von ihm sammeln konnte bei seinen Auftritten für den BHC und die waren positiv.
Das kann ich nur bestätigen und ich halte sehr, sehr viel von ihm. Ich glaube, dass er eine richtig große Karriere vor sich hat, wenn er gesund bleibt. Das ist natürlich die allerwichtigste Voraussetzung. Dann danke ich dir recht herzlich. Und diese Sendung hat natürlich gerade erst so richtig angefangen. Erste kurze Pause, gleich sind wir zurück. Wir kommen zum zweiten Teil von Episode 251 und wir beschäftigen uns mit dem Positionspapier des Deutschen Handballbundes zur Wiederaufnahme des Handballsports. Das heißt Return to Play im Amateursport, wobei ich bin nicht so ein großer Freund von Anglizismen, ist aber auch egal. Ich habe jemanden in der Leitung, der sich damit ausführlich beschäftigt, denn er ist tätig für den ASC 09 Dortmund. In welcher Funktion er das ist, das verrät er uns im jetzigen Gespräch. Er heißt Frank Flieger. Ich grüße dich, Frank. Hallo.
Hallo Sascha, grüße dich. Ja, die Funktion ist, ich bin Abteilungsleiter Handball. Also wenn man so will, in anderen Vereinen heißt das erster Vorsitzender beim ASC 09.
Und dieser Verein ist also dann ja quasi im Schatten von Borussia Dortmund unterwegs. Das kann man, glaube ich, so sagen. Da haben wir zuletzt drüber gesprochen hier im Podcast. Die Frauenmannschaft sehr, sehr erfolgreich gewesen in den letzten Monaten. Ist nicht deutscher Meister geworden, aber das Thema möchte ich an dieser Stelle nicht nochmal aufmachen. Du hast mir geschrieben, weil du sagst, dieser Plan, den der DHB aufgestellt hat, der ist so nicht in die Tat umzusetzen. Fangen wir mal von Anfang an. Wie viele Mannschaften hat euer Verein? Wie viele Mitglieder? Und wie seid ihr finanziell so aufgestellt?
Ja, wir haben tatsächlich in der Handballabteilung 17 Mannschaften im Spielbetrieb, 7 Senioren und 10 Nachwuchsmannschaften. Von den 7 Seniorenmannschaften sind 4 Damen- und 3 Herrenmannschaften. Unsere erste Damenmannschaft spielt in der Oberliga, ist dort bei Saisonabbruchtabellen Zweiter gewesen nach Ermittlung des Quotienten und ja, wartet quasi im Moment auch noch darauf, wie der DHB entscheidet und wie viele Mannschaften letztlich für die dritte Liga melden, um zu gucken, ob wir eventuell über eine Wildcard noch die Möglichkeit bekommen, in die dritte Liga aufzusteigen. Das würden wir tun, wenn die Chance sich ergibt. Wir haben auch gemeldet. Wir sind finanziell so aufgestellt, dass wir gesagt haben, dieses Abenteuer dritte Liga, das trauen wir uns zu. Das ist durch Sponsoren abgesichert. Aber Sponsoren sind eben immer nur ein Aspekt bei der Finanzierung. Ein anderer Aspekt neben den Mitgliedsbeiträgen. Das ist die zweite große Säule unserer Finanzierung in einem ehrenamtlich geführten Amateurverein, dann kommen natürlich immer auch dazu die Einnahmen am Spieltag selber aus dem Eintrittskartenverkauf und ganz wichtig auch aus dem Catering.
Da werden wir jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ihr seid ein Breitensportverein, sportlich aber durchaus ambitioniert.
Genau, wir sind ein Breitensportverein mit sportlichen Ambitionen. Wir haben tatsächlich in Dortmund die Situation so, dass wir im Damenbereich hinter dem BVB die Nummer 2 sind, kooperieren auch sehr viel, gerade im Nachwuchsbereich mit Borussia. Da der BVB mit seiner Bundesligamannschaft zum Beispiel ja nicht in Dortmund an den Stadtmeisterschaften teilnimmt, sind wir 9-mal in Folge Dortmunder Stadtmeister gewesen in den letzten Jahren. Also schon ein Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, sehr stark Nachwuchsförderung zu machen, Nachwuchsspieler sehr gut auszubilden und dann eben auch im Seniorenbereich ein gewisses Leistungsniveau zu erreichen.
Du hast jetzt eben schon angedeutet, wie ihr Einnahmen generiert, natürlich durch Sponsoring und durch Ticketeinnahmen auch, aber vor allem auch Catering, das sollte man nicht unterschätzen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und dann kommen wir auch zu dem 8-Stufen-Plan, des DHB. Also erstmal will ich gar nicht mit Kritik anfangen, sondern erstmal finde ich es ja gut und wichtig auch, dass die Sportverbände sich Gedanken darüber machen, wie man jetzt nach dem Lockdown wieder in den Trainings- und in den Spielbetrieb übergehen kann. Was mich ein bisschen irritiert, im Moment bin ich auch ganz ehrlich und kommuniziere das auch bei uns im Verein so, ist dieses Wettrennen, das es da im Moment gibt. Man hat das Gefühl, jeder will der Erste sein und jede Lobbygruppe, und an der Stelle sind wir als Handballer dann natürlich auch eine Lobbygruppe, sagt jetzt, wir müssen ganz schnell wieder in den Trainings- und Spielbetrieb übergehen. Natürlich belastet uns diese Situation, die wir im Moment haben, massiv, ja, dass das Vereinsleben jetzt mittlerweile im dritten Monat brach liegt, nicht trainiert werden kann, die Mannschaften sich nicht sehen, die Trainer ganz viele Probleme haben, die Saisonvorbereitung vernünftig anzugehen. Das ist ein riesengroßes Problem. Aber trotzdem, finde ich, müssen wir immer auch gucken, wir sind immer noch in einer Pandemie. Und es ist auch immer noch so, dass man sich anstecken kann. Das muss man einfach ein bisschen auch auf dem Schirm haben. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Plan. Da bin ich halt irritiert, spätestens dann, wenn ich zu den hinteren Stufen, Stufe 6, 7, 8 komme, dass dort auch ein Spielbetrieb ohne Zuschauer geplant wird. Und dann im weiteren Schritt, im letzten Schritt, ein Spielbetrieb mit eingeschränkten Zuschauerzahlen. Das ist etwas, wo ich ganz klar sage, als Vorsitzender eines Amateurvereins, das darf niemals so passieren, weil dann werden wir ein Vereinssterben erleben.
Vielleicht kannst du da mal ein bisschen ins Detail gehen, weil du eben schon angedeutet hast, dass diese Einnahmen an Spieltagen für euch sehr, sehr wichtig sind. Wie viel Prozent eures Etats würde denn so grob fehlen, beziehungsweise eure Einnahmen, wenn ihr Spiele nicht mit Zuschauern austragen würdet?
Na, schon ein ganz erheblicher Aspekt. Also in Prozent kann ich es jetzt gar nicht gerade ausdrücken, aber ich kann mal vielleicht das anders sehr plastisch machen auch. Wir haben, wenn wir Damen-Oberliga mit der zweiten Damen-Landesliga im nächsten Jahr Verbandsliga spielen, die dritte Damen in der Bezirksliga, die erste Herren in der Landesliga, und dann haben wir auch noch drei Nachwuchsmannschaften, die überkreislich spielen. Sind das alleine 7 Mannschaften, die über Kreisniveau unterwegs sind, mit entsprechenden Schiedsrichterkosten. Das heißt, wenn ich diese 7 Mannschaften nehme und ich nehme noch all die anderen Mannschaften dazu, die auf Kreisebene spielen, wo die Schiri-Kosten nicht ganz so hoch sind, dann komme ich an einem Wochenende, an einem Heimspieltagswochenende auf Pi mal Daumen 1.000 Euro Schiedsrichterkosten. So. Dann komme ich an den Wochenenden, wo wir auswärts spielen, gerade auch mit den Mannschaften, die ein bisschen weitere Fahrten haben, komme ich auf einen erheblichen Anteil an Benzin- und Spritkosten. Manchmal müssen wir Fahrzeuge mieten, Bus mieten zu einem weiteren Auswärtsspiel. Das kommt dazu. Ich habe meine, wenn die Saison läuft und gespielt wird, habe ich meine Trainerhonorare, die laufen. Ich habe Verbandsabgaben. Also ich habe den kompletten Kostenapparat. Den muss ich bewältigen. Und auf der anderen Seite habe ich aber bei Spielen ohne Publikum oder mit nur sehr eingeschränktem Publikum, um Mindestabstände wahren zu können, habe ich keine Einnahmemöglichkeiten. Ja, ich kann keine oder nur sehr wenige Tickets verkaufen. Ich kann keine Bratwurst verkaufen. Ich kann keinen Kuchen verkaufen. Und wenn das alles wegfällt, dann glaube ich, werden wir erleben, dass sehr viele Vereine in Deutschland relativ schnell am Ende ihrer finanziellen Möglichkeiten sind. Deswegen habe ich eine ganz klare Haltung dazu. Und die heißt, wenn Spielbetrieb, dann mit Zuschauern.
Da ist natürlich das Problem, dass wir nicht wissen, was in ein paar Monaten passiert. Das heißt, generell gefällt dir eigentlich die Idee des Deutschen Handballbundes, so ein Papier aufzustellen, aber die Art und Weise, wie das gemacht wurde, empfindest du als falsch?
Ja, also ich glaube, dass zumindest diese letzten Punkte, ja, die gehen wirklich ein Stück weit an der Realität des Amateursports vorbei. Da sind ein paar andere Punkte drin, wo, glaube ich, auch, ja, ich Fragezeichen habe, ne? Und viele andere Vereinsvertreter wahrscheinlich auch, wenn es darum geht, dass man sagt, Training in Kleingruppen, also immer noch 5 Leute und ein Trainer, und die Gruppen sollen auch möglichst und der Trainer soll möglichst identisch sein. Das heißt, es würde immer der gleiche Trainer 5 Leute betreuen. Dann frage ich mich natürlich bei einer Mannschaftsstärke von 15 bis 20 im Kader, wo soll ich denn all die Trainer und all die Hallenzeiten, Trainingszeiten hernehmen, die ich dafür bräuchte, um auf 2 Hallenhälften mit jeweils einem Trainer und 5 Menschen trainieren zu können. Aber 20 Leuten im Kader bräuchte ich ja 4 Trainer, von denen jeder dann immer seine Fünfergruppe betreut. Das sind Dinge, aber da kann man vielleicht auch noch konzeptionell nochmal dran gehen und kann vielleicht auch kreative Lösungen finden. Aber bei dem finanziellen Thema wird mit Lösungen wirklich schwierig.
Hast du denn schon Kontakt gehabt mit Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes diesbezüglich?
Also wir haben das Papier bekommen vom Westdeutschen Handballverband mit der Bitte und Aufforderung, uns das mal anzuschauen und da dann auch eine Stellungnahme zu abzugeben. Das habe ich natürlich getan. Also in der Form, wie ich das jetzt gerade hier auch im Gespräch mit dir tue, die Kritikpunkte benannt. Und ja, ich hoffe einfach, dass man da auch noch auf uns Vereine zukommt und sich gerade auf diesen Aspekt der Geisterspiele wirklich nochmal sehr, sehr genau überlegt, weil das kann nicht im Sinne des Verbandes sein. Es gäbe ja eventuell andere Möglichkeiten. Wenn man sagt, man macht das so, dann müsste man aber über andere Wege sprechen, beispielsweise darüber, die Schiedsrichterkosten anders zu bezahlen als über die Vereine. Ja, oder die Abgaben, die Meldegebühren, die Abgaben an die Verbände für eine gewisse Zeit auszusetzen oder zu strecken. Also das wären vielleicht noch alternative Wege, aber wenn die Vereine sämtliche Kosten aufbringen müssen, ohne Erlöse erzielen zu können, das wird nicht funktionieren.
Und wenn ich das nochmal hervorrufe, gedanklich, was ich am Anfang von dir gehört habe, ihr seid ein Verein, der eigentlich finanziell gut aufgestellt ist.
Ja, also wir schreiben Jahr für Jahr mindestens eine schwarze Null. Ja, und das ist, glaube ich, heutzutage schon im Amateursportbereich eine ganz gute Leistung. Da sind wir auch recht stolz drauf. Es kommt ja noch ein anderer Punkt hinzu, der der Verein im Moment große Sorgen macht. Man weiß ja auch nicht genau, was mit den Sponsoren ist. Ja, auch die leiden unter Corona. Wir sind da natürlich permanent im Austausch auch. Ich bin für unseren Verein ziemlich sicher, dass mindestens das Gros der Sponsoren auch nächstes Jahr weiterhin dabei ist und seine Verträge, die wir verlängert haben, für die nächste Saison auch erfüllen wird. Da sind wir in guten Gesprächen. Aber manch Unternehmen und mancher Sponsor kann das vielleicht auch nicht. Ja, das heißt, diese Unwägbarkeit hast du als Verein natürlich im Moment auch noch. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass Sponsoren auch sagen, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr lang ohne Zuschauer spielt oder mit wenig Zuschauern, dann müssen wir auch mal drüber nachdenken, ob wir unseren Sponsorenbeitrag zumindest reduzieren, weil das für uns natürlich als Sponsor dann auch viel weniger attraktiv ist. Gerade bei kleineren Vereinen hast du ja auch den Metzger um die Ecke oder den Bäcker um die Ecke als Sponsor, ne? Und wenn der dann einfach nicht mehr gesehen wird mit seiner Werbung in der Halle oder auf dem Trikot, weil die Menschen nicht zum Spiel gehen können, dann macht das ja auch was.
Du machst dir große Sorgen, oder?
Ich mache mir schon Sorgen, ja. Das ganze Thema ist wirklich nicht banal. Ne? Und wir bewegen bei uns, das kann ich ruhig sagen, das ist ja auch kein Geheimnis, in der Handballabteilung beim ASC 09 jährlich ein Budget von gut 100.000 Euro, also knapp über 100.000. Wir sind ein Mehrspartenverein, unter anderem auch mit Fußball, Basketball. Die machen sich ähnliche Sorgen. Wir haben ein Gesamtetat von knapp über 1 Million. Und da macht man sich schon große Sorgen, das ist so.
Nun gut, Frank, was wäre denn aus deiner Sicht jetzt die beste Lösung seitens des DHB? Alles ein bisschen nach hinten verschieben?
Naja, also entweder müsste man tatsächlich Lösungen finden, die die Vereine an anderer Stelle entlasten, ne, wie ich das eben gesagt habe. Schiedsrichterkosten, beispielsweise auch Abgaben, Gebühren, Meldegebühren etc. Aber dann wäre natürlich die Last auf den Verbänden. Die schwimmen auch nicht im Geld. Das muss man auch ganz klar sehen. Oder aber man muss tatsächlich den Mumm haben zu sagen, wir beginnen mit dem Spielbetrieb erst wieder, wenn auch vor Zuschauern gespielt werden kann. Das könnte möglicherweise erst zu Beginn des nächsten Jahres der Fall sein. Und dann vielleicht mit einer abgespeckten Saison. Das ist überhaupt nicht schön. Ja, das ist nicht meine favorisierte Vorstellung einer Handballsaison 2020-21. Aber die andere Variante, dass wir finanziell in arge Schieflage geraten, ist mir noch weniger sympathisch.
Zum Abschluss, hast du auch mit anderen Vereinen darüber gesprochen und was sagen die dazu?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Also ich will da jetzt auch das ganz große Rad noch nicht drehen. Natürlich ist man hier in Dortmund so ein bisschen im Austausch. Und also wir wissen ja auch gegenseitig, wie wir in etwa uns finanzieren. Wir kennen unsere Sponsoren gegenseitig hier so innerhalb einer Stadt. Wir wissen auch ungefähr, was da so an Kosten anfällt. Und da brauche ich nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass es so die Vereine, die ich hier in der näheren Umgebung kenne, auch wirklich, dass denen gleiche Dinge durch den Kopf gehen im Moment wie uns auch.
Dann drücke ich dir die Daumen und hoffe, dass es eine gute Lösung gibt für alle Seiten, vor allem aber für den Breitensport und die Basis, denn darum geht es ja. Der Handball kann ohne die Basis nicht überleben. Wir machen weiter mit der nächsten Pause und danach gibt es das ausführliche Interview der Woche und danach hören wir uns dann nochmal am Ende der Sendung wieder. Also bis gleich.
Das Interview der Woche wird präsentiert von Christian Marin, Unfallversicherungsspezialist bei ERGO. Ein Muss für jeden Handballer.
Ich befürchte ja, dass mein Redeanteil in diesem Interview relativ gering sein wird, was natürlich absolut in Ordnung ist. Und lustigerweise habe ich heute noch mit einem Studenten gesprochen. Der hat mich befragt zum Thema Podcasts im Bereich Sport und er wollte wissen, wie der Redeanteil verteilt sein muss. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn der Gast gut ist, dann kann er die ganze Zeit reden, wenn er auch was zu erzählen hat. Das heißt, heute spricht nur Kai Wandschneider, der Moderator sagt gar nichts.
Ja, da bitte ich dann doch darum, meinen Redefluss dann auch immer wieder zu unterbrechen, damit ich mich nicht hier nur um mich selbst drehe.
Mit Handzeichen oder Winken? Wie soll ich das machen?
Mit intelligenten Fragen, ja.
Ja,
okay,
ich versuch's. So viel kann ich versprechen. Aber ich ahne, dass es nicht leicht werden wird. Wir sitzen übrigens tatsächlich auf meiner Terrasse. So können wir natürlich auch den passenden Abstand einhalten. Ihr merkt das auch. Ich höre mich etwas anders an als mein Gast, weil wir nicht das gleiche Mikrofon benutzen. Das sollte aber kein Problem sein. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das letzte Interview der Saison schon im April führe und noch dazu, so wie ich das jetzt tue. Mittlerweile wissen wir aber jedenfalls, dass die Spielzeit abgebrochen wurde. Das ist alles schon sehr speziell. Deswegen will ich mal mit der Frage beginnen, die ich zuletzt allen gestellt habe. Wie geht's dir?
Ach, mir geht's eigentlich gut. Natürlich war das jetzt schon ein unabwendbares Ereignis, was für uns alle sehr überraschend gekommen ist. Wir haben, ist glaube ich jetzt 6 Wochen her, dass wir das letzte gemeinsame Hallentraining absolviert haben. Und ich muss sagen, das sage ich ganz offen und ehrlich, normalerweise nach so einer 6-wöchigen Pause würde es ja jetzt wieder weitergehen. Und ich bin ganz froh, dass es noch nicht wieder weitergeht, weil man schon, wenn man, keine Ahnung, 10,5 Monate auf hoher See war, wie ich das immer gern nenne, eigentlich auch längere Regenerationspausen gut gebrauchen kann bei uns im Handballgeschäft, in der Handball-Bundesliga. Und ja, also was meine persönliche Verfassung angeht, mir geht es psychisch und physisch gut, auch wenn ich, sagen wir mal so, in den ersten 2-3 Wochen schon ein bisschen Probleme mit dieser Situation hatte. Und ich denke, wir machen uns alle eben auch Sorgen wegen des Viruses, was unsere Eltern angeht oder Großeltern angeht, was unsere Mitmenschen angeht. Das ist schon so ein Ding, was ja nicht ganz ungefährlich ist. Und wir tasten uns da, glaube ich, alle so von Woche zu Woche vor und sind natürlich auch, also ich habe da wirklich mit permanent mir auch das angeschaut, was die Virologen sagen, aber auch was die Politiker sagen, was die Wirtschaftsfachleute sagen. Aber irgendwann ist das auch schwierig, sagen wir von der seelischen Verfassung her, diese Ungewissheit in gesundheitlicher Sicht, aber eben auch was unseren Sport angeht, aber was auch gesellschaftspolitische Dinge angeht, wirtschaftliche Dinge angeht. Also diese Ungewissheit zu ertragen, ja, so hängt das dann auch manchmal so von, was Stimmungsschwankungen angeht, von der Tagesform ab. Und ich rette mich dann auch manchmal aufs Fahrrad und kenne mittlerweile die Strecke Gießen, Wetzlar, Gießen in- und auswendig. Und es tut mir aber gut, dann einfach auch mal auf andere Gedanken zu kommen.
Ich finde es relativ schwer momentan, weil hier in Solingen ist es relativ hügelig, das heißt, mit dem Fahrradfahren macht mir nicht so sonderlich viel Spaß. Ich hasse es zu laufen, das habe ich auch schon mehrfach betont. Das ist unfassbar langweilig, finde ich. Und man möchte ja einfach auch mal raus. Und du möchtest natürlich als Trainer auch in der Halle stehen, deine Mannschaft trainieren, Spiele analysieren. Was machst du sonst den ganzen Tag über? Wie schaffst du es, diese Corona-Thematik auch mal ein bisschen beiseite zu schieben? Weil irgendwann wird man des Themas ja ein bisschen überdrüssig.
Ja, was mache ich sonst? Ja, man freut sich dann eben doch mal darauf, einkaufen zu gehen. Aber ich chatte viel, ich telefoniere viel, ich lese mehr als sonst. Ich spiele ja ganz gern Gitarre. Ja, kann mich da mal, was ich immer hasse, wenn ich da neue Saiten aufziehen muss, weil es eine Zeit lang dauert, bevor die den richtigen Klang dann haben. Und ich mache einfach irgendwelche Dinge, die sonst immer liegen bleiben, wie wir alle, denke ich, Wohnung aufräumen, irgendwas putzen, aussortieren und solche Dinge. Aber irgendwann wünscht man sich natürlich dann auch einen normalen Alltag zurück. Ja, wobei ich es auch zum Teil also durchaus genossen habe, wenn ich dann doch mal auf der Autobahn war, dass da eben mal kein Stau war. Oder wenn ich durch die Stadt gegangen bin, dass die nicht überbevölkert war. Ja, und also so ein bisschen so Selbstbeschränkung tut auch gut. Also das ist, man kommt mal zur Ruhe, ist eine Form der Entschleunigung. Wenn das Ganze eben nicht unter diesen, ja, für uns alle neuen und auch beängstigenden Vorzeichen stehen würde. Ja, und aber manchmal kann man dann eben doch abschalten und dann genießt man Stille, Entschleunigung, dass man mal zur Ruhe kommt. Aber man vermisst dann auch so ein Wechselspiel. Also wir lenken uns auch gern ab und wollen ja hier nicht in einen permanenten Grübelzwang verfallen. Ja. Und natürlich das, was man dann mit so einer Ausschließlichkeit in meinem Fall, also ich bin seit 30 Jahren Trainer, seit 20 Jahren in erster und zweiter Bundesliga aktiv. Also man merkt dann schon, dass da sich das ändert. Wobei so 6 Wochen sind ja jetzt noch normal, was das angeht. Aber man kann, ich musste da auch nochmal an Alfred Gisterson denken, der gesagt hat, nachdem er in Kiel aufgehört hat, also 4 Monate waren das richtig gut, also ganz toll. Aber dann hat er dann doch gespürt, also jetzt möchte ich ja eigentlich gern auch mal wieder was tun in dem, was ich am besten kann. Ich bin ja jetzt 60 und da macht man sich schon auch mal Gedanken, wie ist das dann eigentlich als Rentner, ja. Und jetzt kann ich das schon mal ein bisschen einüben. Ja, das ist ja, wir werden ja definitiv auch in den nächsten 2 Monaten nichts zu tun haben. Und wie ist das eigentlich, wenn man dann in so einer Art Vorruhestand ist? Ja, auch wenn er künstlich herbeigeführt worden ist oder ja, auf eine nicht erwartete Art und Weise. Und darüber macht man sich Gedanken und beobachtet sich selber dabei, wie geht's dir eigentlich damit und wie wäre das, wenn so ein Fall eintreten würde? Was würdest du dann machen? Jetzt sind wir natürlich auch noch eingeschränkt, ja. Aber das sind sicherlich auch Gedanken, die ich mir in meinem jetzt speziellen Fall mache.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an den Trainer Kai Wandschneider denke, kann ich mir nicht vorstellen, dass der irgendwann mal Rentner ist. Also mir fällt das wirklich schwer, wenn man dich an der Seitenlinie sieht oder wenn man auch weiß, mit wie vielen Dingen du dich beschäftigst rund um den Handball, kannst du dir das selber eigentlich vorstellen, irgendwann gefühlt nur noch zu Hause zu sitzen?
Nee, das auf keinen Fall. Also ich brauche Beschäftigung, ich brauche auch soziale Gemeinschaften. Ich treffe mich gern mit anderen Menschen, tausche mich mit denen aus. Und also das nicht. Ich glaube auch, weil ich, sagen wir mal, nicht mein Leben lang, ich war ja jetzt kein besonders hervorstechender Handballspieler und bin ja sehr spät ins Profigeschäft eingestiegen mit 41. Damals war Bayer Dormagen. Ich war zwar vorher schon immer Trainer seit meinem 28. Lebensjahr, aber da hatten wir eben nicht 7-8 Mal die Woche Training und 11 Monate gefühlte Saison, sondern da gab es Freiräume und da konnte ich mich mit vielen anderen Dingen auseinandersetzen. Ich habe mich schon immer für auch andere Bereiche interessiert, für Philosophie, aber auch für andere kulturelle Dinge. Ich war bei Dichtervorlesungen, weil ich mich immer sehr viel mit Lyrik auch beschäftigt habe oder habe mir in irgendwelchen Kölner Cafés Vorträge angehört. Ich habe auch andere Dinge gemacht. Ich habe mal eine Zeit lang so Tai Chi Chuan gemacht, initiiert an der Sporthochschule, wo ich bei einer chinesischen Lehrerin das sehr genossen habe, also da so Grundformen zu erlernen. Also ich habe immer so in verschiedene Bereiche reingeguckt und das ist dann durch den Profi-Handball total in den Hintergrund getreten. Und das wären sicherlich Dinge, die ich dann wieder aufleben lassen würde. Also ich werde dann unterwegs sein und mich mit anderen Dingen beschäftigen. Aber weil ich so ein Typ bin, der auch, wenn er eine Sache macht, möglichst gut sein möchte und da alles aus mir herausholen möchte und das Leben ist nun mal begrenzt, werde ich sicherlich nicht mehr in einem anderen Bereich aus mir das herausholen, was ich im Handball gemacht habe. Ja, das ist ja dann doch mein Lebensthema. Gott sei Dank ist es das noch, aber das wird dann schon der Schwerpunkt gewesen sein. Aber beschäftigungslos irgendwo rumzusitzen, passiv zu sein, das ist für mich unvorstellbar.
Ja, dann passt das ja, was ich eben gesagt habe, dass das auch für mich eigentlich nicht vorstellbar ist, dass du irgendwo im stillen Kämmerlein sitzt. Das hört sich aber so ein bisschen so an, als wüsstest du, dass du den Handball dann nicht so vermissen wirst. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Weil du halt viele andere Dinge zu tun hast, mit denen du dich dann beschäftigen kannst. Weil wenn Handball so ein wichtiger Lebensinhalt für dich ist, über so viele Jahre, der dich ja auch fremd bestimmt, weil du dich an Termine, Trainings, Spiele halten musst. Und dann kommt auf einmal der Moment, wo das nicht mehr der Fall ist. Also machte mir eben zumindest den Eindruck, als wäre das für dich in Ordnung. Als wüsstest du das, dass das kommt. Das ist klar, weil es irgendwann kommt. Aber dass du dich damit jetzt schon irgendwie einverstanden erklärt hast?
Ja, klar, man beschäftigt sich. Ne? Mein Vertrag läuft aus in Wetzlar 2021. Da muss ich mal gucken, ob ich dann nochmal wieder eine Aufgabe in der Bundesliga übernehme oder ob ich, keine Ahnung, nochmal im Ausland tätig werde. Es gibt ja auch Nationalmannschaftsmöglichkeiten, was ja dann doch etwas weniger intensiv ist, weil man dort nicht jeden Tag in der Halle steht. Eine Sache wird natürlich sein, ich habe so viele wunderbare Menschen über den Handball kennengelernt. Also diese Kontakte werden ein Leben lang da sein. Und ein Interesse für Handball wird natürlich immer da sein. Aber dann vielleicht aus einer anderen Position, aus einem anderen Blickwinkel. Auch nicht mehr unter diesem extremen Druck. Und wie du es schon gesagt hattest, wird die Fremdbestimmtheit dann sicherlich auch nicht mehr so stark sein. Ja, also in dieser Form wird Handball für mich immer ein Thema bleiben. Handball ist auch für mich dann so eine Art Medium, ja, also weil sich im Handball ganz viele Dinge widerspiegeln, deren Muster man auch in anderen Bereichen findet. Man findet das auch im Theater oder, keine Ahnung, im Filmgeschäft und so weiter, ähnliche Strukturen. Ja, also das Muster, nehmen wir mal vergleichbar, ein Intendant wäre dann wahrscheinlich ein Manager, ja, oder sowas in einem Theater, ja, und der Theaterregisseur vielleicht der Trainer und dann gibt es Schauspielerinnen und Schauspieler und so weiter. Und also Handball wird mich weiter interessieren und ich werde dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben über den Handball. Warum bin ich eigentlich so begeistert? Warum habe ich also mein Leben zum ganz großen Teil mit Handball verbracht? Was ist das, was einen daran so fasziniert, zum Beispiel am Spiel? Ja, also Handball ist ja ein Sportspiel. Solche Dinge. Und dann hätte ich vielleicht mal Zeit, darüber auch was zu schreiben und zu gucken, warum ist vielleicht auch Sportspiel auch für eine Gesellschaft wichtig. Ja, was spiegelt sich in den Sportspielen, was wir dann eben doch auch brauchen, ja, auch wenn man es vielleicht dann so ein bisschen abqualifiziert als Entertainment oder der Entertainment-Branche zugehörig. Auch der Austausch mit Kollegen, wofür man dann vielleicht mal mehr Zeit hat. Ja, so schätze ich Lehrgänge eben oft, weil man dann mal außerhalb dieses Tagesgeschäftes sich begegnet und sich austauscht, Ideen austauscht, also den anderen aber auch als Menschen eben besser kennenlernt. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass so Neugier bleibt. Ja, also dass man immer wieder neugierig ist auf Menschen, die man kennenlernt oder besser kennenlernt, aber auch eben auf ganz viele Dinge im Leben und das nicht schon alles abgehakt hat, ja, sondern einfach sage, ich kann immer noch wieder was Neues lernen und Voraussetzung ist natürlich dafür auch Gesundheit. Ja, das ist, muss einfach, ich denke, wir wissen natürlich alle, dass wir sterblich sind. Aber wenn wir in den 20ern oder 30ern sind, dann, das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass man das so schon verdrängt. Ja, und ich bin jetzt 60 und da macht man sich schon mal Gedanken. Ich habe das bei Andreas Thiel auch gehört. Als ich 30, 40, 50 wurde, hatte das für mich keine Bedeutung. Aber wenn diese Zahl 6 dann auftaucht, dann macht man sich ja auch schon mal Gedanken, was mache ich dann sozusagen jetzt mit dem Rest meines Lebens? Was vielleicht habe ich 3/4 hinter mir? Ja? Was macht da Sinn? Ja? Und wo setze ich da die Prioritäten? Also das sind schon Gedanken, die man dann hat.
Du hast eben gesagt, ich soll dich unterbrechen, aber ich höre dir natürlich auch gerne zu und die Hörer mit Sicherheit auch. Und da waren jetzt schon viele interessante Punkte mit dabei. Du hast eben Alfred Gislason angesprochen, der genauso alt ist wie du. Ich weiß nicht, ob ihr der exakt gleiche Jahrgang seid, aber er ist auch 60, wenn ich es richtig im Kopf habe und hat ja dann auch gesagt, dieses stressige Geschäft in der Bundesliga muss ich mir jetzt nicht mehr antun. Nationalmannschaft ist okay. Ich glaube, er hat eine ganz ordentliche gefunden mittlerweile und er hatte nach ein paar Monaten auch dieses Gefühl wieder, dass ihm was fehlt. Also du wirst das nicht haben mit all dieser Neugier, die dich antreibt.
Doch, also das denke ich schon. Also natürlich fehlt einem das zunächst mal. Ja. Und dann muss man halt gucken. Ich glaube, Alfred hat da sein Anwesen und Land sitzt da wahrscheinlich schon 1000-mal umgebaut oder was auch immer. Ja. Und man liest ja über ihn auch, dass er Rosen züchtet und solche Dinge macht. Aber das füllt einen dann nicht aus. Ne? Das sind so Dinge, die man mal gern macht. Und dann merkt man, so mein ganzes Denken, also ich auch so als Nervensystem, brauche das vielleicht. Also diese Herausforderungen, auch mit einer Gruppe, sich Ziele zu setzen, Mannschaften zu formen, Ziele gemeinsam zu erreichen, vielleicht auch mal gemeinsam zu scheitern, aber wieder aufzustehen. Ja? Also das ist schon eine ganz besondere Sache, ja. Und dann, ich glaube, das geht aber allen Menschen so, die also in irgendwelchen Berufen sind und wie wir, also für unsere Identifikation, also wer sind wir eigentlich, ja, sind wir doch eben sehr, sehr stark geprägt über unsere Arbeit, ja. Und das spielt schon eine sehr wichtige Rolle. Und da muss man eben irgendwann mal gucken, gibt es etwas anderes, was das ersetzen kann, was uns so sehr geprägt hat. Also auch Alfred wird ja dann irgendwann mal nochmal, ich hoffe, dass er 100 Jahre alt wird bei bester Gesundheit, dann doch irgendwann mal den Schritt machen, ja, mit dann von mir aus 75, ja, und sagen, ich bin dann jetzt nicht mehr Trainer, ja, und also, aber das ist, sagen wir mal, eine Geschichte, die uns in einer Gesellschaft insgesamt betrifft. Wir haben in Deutschland 22 Millionen Menschen, die über 60 Jahre alt sind, ja, und aber jeder betritt halt Neuland, wenn er dann so langsam in diesen Bereich kommt. Wir haben ja auch so ein Phänomen wie Sead Hasanefendić, der jetzt mit über 70 Jahren noch Trainer in Eisenach ist. Ja, also auch da nochmal in der Halle steht Wilimir Petkovic, der über 60 ist, mit 63. Auch Rolf Brack war jetzt nochmal in Göppingen Trainer für eine Saison und jetzt auch nochmal kurz in Erlangen. Ja, und dieses Loslassen, ja, glaube ich, das ist so ein Prozess, den man sich stellen muss, und auch unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, für die das noch in weiter Ferne ist, werden eines Tages an diesem Punkt sein. Ja. Und, aber die Verbundenheit zum Handball, und im Moment ist es ja auch nicht so weit, wird natürlich bleiben, und in irgendeiner Form könnte ich ja auch noch, was das Handballgeschäft insgesamt angeht, dort in irgendeiner Form, da gibt es ja viele Möglichkeiten, tätig sein. Vielleicht auch in der Ausbildung oder in ähnlichen Dingen. Und so glaube ich aber, dass im Gegensatz zum Beispiel zum professionellen Basketball in den USA bei uns auch eine Grenze dann irgendwann erreicht ist, weil wir ja doch also nicht annähernd vergleichbare Supportstrukturen im Handball haben. Wir sind ja mehr oder weniger Einzelkämpfer. Ja, also wir haben ja sowohl auf den Geschäftsstellen wie auch in diesen Organisationsstrukturen und auch nicht in den Trainerstrukturen auch nur annähernd die Entlastung, die zum Beispiel Sir Alex Ferguson, glaube ich, der auch nur bis 70 Trainer war, das haben wir ja alles nicht. Ja, also von daher ist wahrscheinlich unser Verfallsdatum dann früher erreicht als in professionelleren Strukturen, wo man dann eben auch delegieren kann. Wir machen ja eigentlich alles selbst.
Das ist die Frage, ob man denn delegieren kann, wenn man nie die Möglichkeit dazu hatte. Du hast einen Co-Trainer, mit dem du sehr, sehr eng zusammenarbeitest, mit Jasmin Kamčić in Wetzlar, seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich. Dann seid ihr ein eingespieltes Duo. Aber wenn du jetzt die NBA ansprichst, wo teilweise 5 Assistenztrainer während des Spiels da sitzen, da frage ich mich manchmal auch, brauchst du so viele? Wie viel Hilfe wäre das? Und bist du dir sicher, du könntest so delegieren, wenn du auch seit Ewigkeiten eben nicht gewohnt bist, das zu machen? Das ist ja eine komplette Umstellung. Also du musst ja auch überlegen, wem kann ich die Aufgabe überhaupt anvertrauen, dass er sie so macht, wie ich mir das vorstelle. Das basiert sehr auf Vertrauen, auf einer langjährigen Zusammenarbeit, die du gar nicht gewohnt bist. Du hast diese Erfahrung bislang, außer mit einem Co-Trainer, ja noch nie gemacht.
Ja, aber diese Erfahrung habe ich gemacht und die habe ich schon immer gemacht. Also ich kann das sehr gut. Also ich kann sehr gut Menschen Vertrauen schenken, auch einen Vertrauensvorschuss gewähren. Und ich muss sagen, ich bin so gut wie nie enttäuscht worden. Ja, also ich mache das ja auch mit Spielern. Also bei mir übernehmen ja auch Spieler Verantwortung. Das ist eigentlich ein gegenseitiger, schöpferischer Austausch. Also es gibt Spieler, von denen ich lernen kann. Ja, es gibt permanent Menschen in meinem Umfeld, von denen ich lernen kann. Ich habe auch das große Glück gehabt, überragende Athletiktrainer zu haben. Ja, Thorsten Ribbeke von Dormagen, den ich da kennengelernt habe, der war Diplom-Sportlehrer und Leichtathletiktrainer. Und also ich habe nicht annähernd so viel Ahnung wie er von Athletiktraining, ja, und habe ihm dann natürlich in einem permanenten gegenseitigen Austausch dort das Feld überlassen, ja. Und also da habe ich ganz großes Vertrauen in andere Menschen, dass sie top sind in ihren Bereichen. Und ich höre gern auf die, ja. Man muss lernen zuzuhören, immer wieder auch hinzuzulernen. Und natürlich kann ich mir das auch vorstellen mit einem wesentlich größeren Assistentenstab. Aber auch, also es gibt ja noch andere Support-Möglichkeiten. die also zu einem Erfolg maßgeblich beitragen können. Ja, und also damit hätte ich überhaupt gar kein Problem.
Ja, weil für mich ist schwer vorstellbar, wenn ein Trainer halt seit 20, 30 Jahren so arbeitet, wie er jetzt arbeitet, ob er das so einfach umstellen kann. Aber weil du das gerade auch so geschildert hast, dass das für dich anscheinend kein großes Problem ist und du auch nie enttäuscht worden bist, wie groß wäre denn dein Trainerstab, wenn du dir das aussuchen könntest, wenn dein Verein 15 Millionen im Jahr zur Verfügung hätte? Ich weiß, das ist natürlich im Handball absolutes Wunschdenken. Ich glaube, das hat nur ein Verein auf der ganzen Welt und der sitzt in Frankreich. Aber wenn du jetzt unfassbar viel Kohle hättest, mal abgesehen vom Spielerkader, sagst, ich brauche einen für die Athletik, wie du das gerade gesagt hast, ich brauche einen für die Torhüter, ich brauche einen dafür, wie groß wäre überhaupt so ein Trainerstab im Handball?
Ja, gut, also wir haben ja eine Entwicklung so in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, also dass diese Athletik immer wichtiger geworden ist, ja, und dann haben die Vereine mal irgendwann auch oft eher so auf so einer freiberuflichen Basis Athletiktrainer eingestellt. Und dann gab es eben einen Co-Trainer. Bei mir ist es halt ein Torwart und ein Torwartspezialist. Und da haben sich, denke ich, auch der eine oder andere Verein in der Bundesliga in den letzten Jahren auch an diesem Wetzlarer-Modell orientiert. Ja, also so, und dazu könnte man natürlich zusätzlich andere Trainer gebrauchen, die zum Beispiel Individualtraining sich darauf spezialisieren, ja, und das wäre zum Beispiel ein weiterer Trainerposten. Aber man kann natürlich auch, gerade was die ganze Analytik, ja, Spielvorbereitung, Nachbereitung angeht, was Datenaufbereitung sich Mitarbeiter vorstellen. Ja, es gibt in Paderborn, die haben ganz, also im Fußball habe ich mal gelesen, hat mir ein befreundeter Fußballtrainer zugeschickt, einen sogenannten Reflexionstrainer, ja, also einen Trainer, der die unterschiedlichen Ebenen innerhalb eines Vereines, Management, Spieler, unterschiedliche Trainer zusammenbringt, ja, und zwar kommunikativ. Also wir haben ja ganz oft auch Kommunikationsprobleme untereinander, und der dort sozusagen uneigennützig, unparteiisch diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen in Gang hält. Auch das, finde ich, ist ein sehr interessantes Modell, ja. Und also es gäbe da ganz viele Möglichkeiten, da noch mehr Manpower oder Womanpower, ja, mit einzubringen. Ich finde zum Beispiel im Moment die Entwicklung bei der deutschen Nationalmannschaft oder beim DHB gut, wo jetzt auch Katja Kramatschik als mittlerweile, sie hat ja ihr Psychologiestudium beendet. Sie hat auch übrigens Untersuchungen mal an Bundesliga-Vereine geschickt, wo es eben um Selbst- und Fremdwahrnehmung ging. Fand ich sehr interessant. Leider war die Beteiligung bei uns da nicht so groß. Also ich habe ihr Rückmeldungen gegeben, aber ich glaube nur 3 Spieler von 16, ja, was glaube ich auch mit der Sprache zusammenhängt dann. Das finde ich sehr gut, also dass man da auch in diese Bereiche geht und dort eine Sportpsychologin, zunächst mal auch in noch Zusammenarbeit mit Lothar Linz, ja, den ich persönlich sehr schätze, einstellt. Also dieses Feld liegt ja völlig brach in allen Bundesliga-Vereinen, ja, also was Handball angeht, eine Psychologie dort mit zu berücksichtigen. Also da sind wir sehr rückständig, ja, in der besten Liga der Welt, weil eben das Geld nicht in Strukturen gesteckt wird, wir von der Hand in den Mund leben, sondern praktisch ausschließlich in Kader investiert wird. Ja. Ich habe mal ein sehr interessantes Gespräch mit Thomas Tuchel gehabt, als er noch Trainer in Mainz war. Dort haben wir mal ein gemeinsames Training gemacht, weil ich glaube, es war Jens Tiedtke damals, ein Spieler von Mainz kannte, und dadurch kam das dann zustande. Und da habe ich auch mal so die Trainingsmethodik, so einen kleinen Einblick in die von Thomas Tuchel gehabt, der auch so mit Kontinuumsübungen gearbeitet hat und Rotationsübungen, also ähnlich wie ich das praktiziere in Wetzlar. Meine Spieler haben da an diesem Training teilgenommen, ja, Fußballtraining, und sind gelobt worden von Thomas Tuchel, also weil sie sich da nicht unbedingt fußballtechnisch, aber was die Abläufe angeht, sehr schnell die drauf hatten. Also wahrscheinlich eben auch geschult durch die Art und Weise, wie wir trainieren. Und der Thomas hat mir dann, ja, die muss man schon sagen, Athletikanlage, Kraftanlage von Mainz gezeigt und war da ganz begeistert. Und zu diesem Zeitpunkt hat er mir gesagt, also er musste mehrere Jahre um diese strukturelle Verbesserung kämpfen. Und er hat gesagt, hätte er vom Präsidenten oder vom Manager einen neuen Spieler gefordert, wäre der eine Woche später da gewesen. Ja, also natürlich im gewissen Budgetrahmen, aber eine strukturelle Verbesserung. Und er hat damals gesagt, das war ein Wettbewerbsvorteil für Mainz, weil das nicht direkt sichtbar ist. Ja, also es ist eine strukturelle Verbesserung. Und da sparen wir alle dran. Ja, und ich denke, dass man, wenn man eben mehr Geld zur Verfügung hätte, auch dort im Handball gravierende Fortschritte erzielen könnte. Das muss eben aber lang angelegt sein und muss da Geduld haben. Also es gäbe da jede Menge zu verbessern.
Es ist interessant, dass du Thomas Tuchel ansprichst. Das ist ja ein Trainer, der viele andere Wege gefunden hat, seine Arbeit so zu machen, wie er sie macht. Jetzt kann man darüber streiten, ob er ein schwieriger Charakter ist oder nicht, aber er ist nun mal, wie er ist, und er war auf jeden Fall überall bislang sehr erfolgreich. Das ist auch ein Fakt. In Mainz, später in Dortmund ja auch einigermaßen als Nachfolger von Jürgen Klopp, und auch in Paris, finde ich, macht er einigermaßen gute Arbeit. Also das muss man auch erstmal so zusammenhalten, wer das da schafft in den letzten anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren. Was macht denn den Reiz aus, überhaupt Trainer zu sein? Weil man steht ja an der Seitenlinie und ist ein bisschen machtlos. Du hast zwar Einfluss auf das, was du unter der Woche machst, wie du das Training gestaltest, wie du mit deinen Spielern kommunizierst, wie du ihnen vorgibst, was sie gut und schlecht machen können und wie sie ihre Fehler verbessern, wie sie ihre Stärken stärken. Das ist ja auch ein Motto vieler Trainer. Was ist der Reiz dabei, wenn du während des Spiels eigentlich fast gar nichts machen kannst, sondern nur darauf angewiesen bist, wie deine Spieler in Form sind?
Naja, gut, ich bin da ja auch mitverantwortlich, wie sie dann in Form sind. Ja.
Aber nur bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, es gibt sicherlich Situationen, wir haben das ja jetzt auch wieder, diese Diskussion, was die Nationalmannschaft angeht, also wo wir dann über Unterschiedsspieler eben aufsprechen. Ja. Und es gibt natürlich Situationen, also wenn so Spiele spitz auf Knopf stehen, wo man natürlich sehr dankbar sein kann, wenn dann Spieler in der Lage sind, unter ganz hohem Druck, auch unter Zeitdruck, ja, also es gibt ja so den Begriff der Handlungsschnelligkeit, eben optimale Entscheidungen unter Zeitmangel sozusagen zu treffen. Und da ist natürlich jeder Spieler dankbar dafür, wenn er sieht, dass das dann Spieler in die Hand nehmen und dann in der Lage sind, eben Spiele zu drehen, zu kippen, in die richtige Richtung zu führen. Ja. Letzten Endes ist es aber eben auch Aufgabe von uns. Es gibt so einen Satz, Mannschaften sind so zu organisieren, dass sie sich selbst organisieren. Ja. Also diese Selbstständigkeit schon in der Art und Weise, wie man mit Spielern umgeht, wie man kommuniziert, aber auch wie man Trainingseinheiten gestaltet. Also diese Freiräume zu schaffen und das vorzubereiten. Ja. Und so, also insofern ist man natürlich nicht hilflos. Und im Vergleich zum Beispiel, wir waren gerade beim Fußball, haben wir natürlich viel, viel mehr Eingriffsmöglichkeiten innerhalb eines Spiels. Wir können ja so oft ein- und auswechseln, wie wir wollen, als es Fußballtrainer haben. Trotzdem wird man immer natürlich auch Momente der Hilflosigkeit erfahren. Damit muss man umgehen. Aber grundsätzlich gibt ja so auch den schönen Ausdruck proaktiv. Ich sage immer, also ich versuche es meinen Spielern im Training so schwer wie möglich zu machen, damit sie es hinterher im Spiel einfacher haben. Also wir können ja jede Menge Situationen auch in Trainingseinheiten simulieren und herstellen, die erwartbar sind in Spielen. Ja. Wir können bestimmte Situationen herstellen, zum Beispiel Crunch-Time-Situationen. Wir können auch simulieren, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, was machen wir denn, wenn wir 5 Tore hinten liegen? Ja, solche Dinge. Und ich bin schon ein Trainer, der versucht, also an seinen, wir sind ja auch nicht alle 34 Spiele gleich gut. Ja, also auch wir Trainer haben mal einen Tag, keine Ahnung, vielleicht auch stark erkältet, oder man muss sich Trainergesichter, das wäre mal eine interessante Sache, mal einen Kalender zu machen und dann unsere Juli-Gesichter zu zeigen und dann unsere November- oder Dezember-Gesichter. Ja. Da sieht man schon, dass auch wir physisch und psychisch leiden. Und es gibt natürlich auch Tage, an denen wir nicht bei 100% sind. Und das muss ja immer unser Ziel sein. Ja. Also diese Geistesgegenwärtigkeit in jedem Spiel zu haben, auch immer wieder voranzugehen, die Spieler zu motivieren, auch von unserer Körperhaltung und auch von unseren Ansprachen vor dem Spiel, in der Halbzeit, Also immer wieder zu zeigen, wir glauben daran, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Ja. Und das kostet extrem viel Energie, aber die bekommen wir ja auch von unseren Spielern zurück. Das können wir auch nicht alleine machen, auch wir brauchen Spieler, die da vorangehen. Und natürlich auch Co-Trainer, die dabei mithelfen, auch Manager, die dabei mithelfen. Also diese ganze Kultur innerhalb eines Vereins, diese ganze Art und Weise, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir auch mit Phasen um, in denen es uns nicht gut geht, 3 Niederlagen nacheinander, all diese Dinge. Und ja, das ist sehr komplex. In der Wirtschaft spricht man von der sogenannten VUCA-Welt. V steht für Volatilität, U für Ungewissheit, also Uncertainty, Unsicherheit. Das K für Complexity, Komplexität und A für Ambiguitäten, also so Vieldeutigkeiten, Zweideutigkeiten in dem Fall. Das ist die Welt, auf die wir auch im Handball treffen. Also wir wissen nie genau, wie das nächste Spiel läuft. Wir wissen auch vor einer Saison nicht, wie schlagen die neuen Spieler ein. Und deswegen müssen wir auch immer sehen, um nicht mit dem Rücken zur Wand zu stehen, dass wir gewisse Spielräume haben. Und Spielräume bedeutet also, dass wir es, wenn es irgendwie geht, vermeiden, eben so Spiele zu haben, wo es jetzt um alles oder nichts geht. Also das ist, glaube ich, das Härteste. Das kann im Kampf um die Meisterschaft sein. Ich kann mich daran erinnern, dass Flensburg beispielsweise, ich weiß nicht, ob es in der letzten Saison war, oder in der vorletzten Saison, am vorletzten Spieltag in Nettelstedt gespielt hat und dort mit Mühe und Not, das war wohl vor 2 Jahren, ja, also gerade so eben, ich weiß nicht, ob es ein Tor war, gewonnen hat und dann am letzten Spieltag gegen eine Rumpftruppe von Göppingen mit Rolf Brack, ja, ich glaube irgendwie mit noch 7 oder 8 funktionsfähigen Feldspielern, auch so mit Mühe und Not dieses Spiel gewonnen hat, ja, und da hatte Flensburg, also erstmal war es ja fantastisch, dass sie überhaupt da hinkommen, ja, also es ist für mich eine Meisterschaft mit 3 Sternchen bei der Konkurrenz und da sieht man, wie dann selbst erfahrene Spieler und diese Mannschaften sind ja gespickt mit Nationalspielern, wie sich so in so zugespitzten Situationen plötzlich alles ändert, ja, und man verkrampft und jetzt plötzlich das ganz große Ziel zum Greifen nahe hat und das betrifft natürlich auch Abstiegskampf. Und von daher ist es eigentlich ganz gut, wenn man, das wäre ja so ein HSG-Wetzlar-Szenario, dort nicht reinkommt. Also muss man vorher sehen, dass man sich Spielräume verschafft. Wir werden immer wieder an so Weggabelungen in der Saison stehen, wo wir wissen, dieses Spiel ist jetzt ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel oder 4-Punkte-Spiel, ja, ein Big-Point-Spiel. Und da eine Verfassung herzustellen, also sagen wir eine psychophysische, also mentale, aber auch physische Verfassung, da ist man als Trainer immer auch absolut angewiesen auf die Spieler, dass sie daran mitarbeiten. Ja. Und aber auch so, dass man im Verein eine, wie soll ich sagen, Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens auch so, das schaffen wir schon, herstellt. Ja. Und das heißt, also man muss immer auch so eine Art Horizontbeobachter sein als Trainer und auch wenn es gut läuft, am Ball bleiben, ja, eventuell gerade in so einer Phase Training noch intensivieren und nicht zu früh loslassen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt das Corona-Szenario aktuell betrachten, da bin ich, und das sage ich natürlich, ich bin da kein Experte. Meine Entscheidung wäre jetzt zum Beispiel gewesen, dass noch 1-2 Wochen diese Lockerung nicht einzuführen und darauf zu warten, dass diese Reproduktionszahl, keine Ahnung, auf 0,2 absinkt, weil man dann Spielräume hat. Und ich glaube, dass wenn man immer so hart an der Grenze von dieser 1 läuft, einem Spielräume schnell flöten gehen. Ja, also, und so arbeite ich auch als Trainer. Es spielt sich einfach leichter und man hat mehr Freiheiten, wenn man ganz lange hart am Wind segelt und also rigoros, permanent immer wieder Selbstwahrnehmung auch von Spielern überprüft, auch seine eigene und da eben nicht locker lässt. Ja. Und das verschafft einem dann die Freiräume, die man später dann auch durch eventuell verletzungsbedingte Rückschläge erleiden kann. Also wir entwerfen als Trainer im Kopf immer auch Modelle. Ja, also Modelle, die Zukunft anbetreffen, auch wir gucken uns schon an, was könnte in 6 Wochen sein. Ja, und wir, ohne natürlich den Moment außer Acht zu lassen. Also es gilt in erster Linie, sich auf den Moment zu konzentrieren. Und es ist dann einfach toll, wenn wir durch Überraschungssiege uns diese Spielräume verschaffen. Ja. Muss dann innerhalb eines Vereins aber auch immer eine Sache klar sein, dass wenn man über sich hinaus wächst, dass das bedeutet, dass damit natürlich auch die Erwartungen steigen und man dann auch eben Gefahr läuft, hinter diese neuen Erwartungen zurückzufallen. Ja, das ist unser Geschäft. Wir werden, keine Ahnung, in einer Saison Achter, sind aber über uns hinausgewachsen. Es hat auch glückliche Umstände gegeben, die man dann ganz schnell vergisst. Man ist auf einen Gegner getroffen, dem genau in diesem Moment drei entscheidende Spieler gefehlt haben. Man nimmt die Punkte mit. Und man vergisst das schnell und in der neuen Saison kann diese Geschichte schon wieder ganz anders aussehen. Das heißt also, was wir auch permanent haben, wir müssen das, diese Ergebnisse vermitteln. Hier geht es immer auch um Deutungshoheiten. Also wer hat die Deutungshoheit über die Ergebnisse, über von mir aus Endresultate? Und da müssen wir Trainer auch permanent kämpfen, denn wir sind ja entscheidend daran beteiligt, dass es zu diesen Ergebnissen gekommen ist, also vielleicht zu unerwartet guten Ergebnissen, das wieder einzuordnen. Und das ist unser Tagesgeschäft. Also hier auch mit Medienvertretern zu sprechen, aber auch innerhalb eines Vereines oder auch innerhalb der Mannschaft, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass das auch mal in eine andere Richtung gehen kann und dass man sich innerlich auch darauf vorbereitet.
Das ist ein spannender Punkt mit den Spielräumen, die du angesprochen hast, weil ich habe zufällig gestern ein Interview gesehen mit Karl Lauterbach, dem SPD-Politiker, der auch Epidemiologe ist und der sich also in dem Bereich ein bisschen auskennt. Und der hat auch gesagt, wir haben uns einen Vorsprung erarbeitet vor diesem Virus und jetzt geben wir den zu früh wieder her. Aber ich möchte auf einen ganz anderen Punkt eingehen, den du eben genannt hast. Du hast gesprochen von Simulation von Crunch-Time oder von einem Rückstand von 5 Toren. Du kannst aber nicht simulieren, dass da 5.000 bis 10.000 Zuschauer in der Halle sitzen und es um Bundesliga-Punkte geht. Diesen Faktor kannst du nicht simulieren. Wie simulierst du denn bitte Crunch-Time im Training?
Ja, man kann da schon, keine Ahnung, mit Sanktionen arbeiten beispielsweise. Ja, man kann auch dort...
Also du machst 5 Liegestütze, wenn du jetzt nicht triffst?
Zum Beispiel, ja, wobei ich relativ wenig mit Sanktionen arbeite. Aber wobei das Interessante ist auch... ich schon Mannschaften auch hatte, die Sanktionen fordern. Also die Spieler sind im Training so intensiv da bei der Sache, wenn wir da, und das machen wir oft eben Handball spielen gegeneinander, nehmen wir mal letzten 20 Minuten einer Trainingseinheit, will jeder unbedingt gewinnen. Ja, und dann, wir pfeifen ja die Spieler auch, das macht bei mir meistens Jasmin Čamčić. Auch dort kann man unvermittelt Situationen herstellen, wo sich ein Spieler ungerecht behandelt fühlt. Fühlen sie sich ja sowieso grundsätzlich immer. Und wobei es da auch interessant ist, vielleicht mal einen Spieler pfeifen zu lassen, damit er auch mal die Position des Schiedsrichters einnehmen kann und sehen kann, was das für ein schwieriger Job ist. Wir können auch Spieler aufbauen, ja. Wir können auch zum Beispiel durch die Art und Weise, wie wir pfeifen, auch mal einen Spieler, der vielleicht im Moment nicht so gut drauf ist, bei der einen oder anderen Aktion mal einen Kreis abübersehen, um ihm einfach wieder das Gefühl zu geben, ich treffe, ja. Also das wären zum Beispiel Möglichkeiten, mit denen wir umgehen können. Aber ich gebe dir natürlich recht, wir können also bestimmte Atmosphären nicht herstellen. Und hier muss man einfach sagen, da brauchen wir Erfahrung. Ja, also es ist natürlich schön, auch Spieler in den eigenen Reihen zu haben, die diese Situation schon erlebt haben. Ja, und auch Bewältigungsstrategien entwickelt haben, wie sie mit Druck, mit einer 10.000 Zuschauerhalle umgehen können. Und wir Trainer können dabei helfen. Also wie ist denn unsere Körpersprache, wenn man plötzlich in Kiel, wobei Kiel ist ja einfach, ja, also für einen Außenseiter. Deswegen hat man ja da oder auch in Heimspielen dann noch mehr immer eine Chance. Also wenn man nicht, sagen wir mal, so sehr drüber nachdenkt, was könnte passieren, wenn wir dieses Spiel verlieren. Es ist ja eher ein Big-Point-Spiel. Nehmen wir spielen zu Hause gegen Friesenheim. Ja. Das ist dann ein Spiel, wo wir dann favorisiert sind und dann diesen Druck haben. Ja. Und meine Erfahrung ist, ich war mal in Dormagen sehr lange auch Trainer und dort waren wir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt in der zweiten Liga eigentlich in der Mehrzahl der Spiele favorisiert. Und dort hatten wir auch Auswärtsspiele, sagen wir mal in Kirchzell, fällt mir da noch ein. Und so ein Gegner hat nichts zu verlieren und wächst an diesem Tag über sich hinaus. Und man selber aber muss dieses Spiel gewinnen, um die Aufstiegschancen hochzuhalten. Meine Erfahrung war da immer, es kommt dann doch ein Zeitpunkt, wo Kirchzell was zu verlieren hat. Nämlich genau in dem Moment, wo sie 7 Minuten vor Spielende mit 2 Toren führen. Und dann fangen die an zu denken, weil sie jetzt etwas zu verlieren haben. Das habe ich meinen Spielern immer vermittelt. Wir bleiben ruhig und wir können so ein Spiel auch noch in den letzten 5 Minuten drehen, weil jetzt stehen die unter Druck. Jetzt haben die doch noch was zu verlieren. Ja. Und das kann man natürlich auch dann jetzt bei der HSG Wetzlar in der ersten Liga gut gebrauchen. Und das ist dann immer gegnerabhängig. Also gegen wen spielt man? Man kann natürlich dann auch noch so Situationen haben und dann wäre man in dieser Kirchzell-Rolle, man führt zu Hause kurz vor Schluss gegen Kiel und vergeigt das Ding noch. Ja, und das hängt dann auch von Spielern ab und von deren Erfahrung. Also wie oft haben sie solche Situationen schon durchspielt und von daher ist eine Mischung natürlich immer sehr gut, dass man da so ein paar Ankerpunkte in der Mannschaft hat, so ein paar Spieler, die dann in diesem Moment innerhalb einer Mannschaft die Führung übernehmen. Also die dann ansagen, was passiert jetzt? Und dann können sich weniger erfahrene Spieler daran orientieren. Und es ist ja nun auch so, dass es sowieso unsere Aufgabe als Trainer ist, die unterschiedlichen Stärken, und jeder Spieler hat eine Stärke, so intelligent zu moderieren, aber auch zu kombinieren, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Ja, das ist eigentlich die Aufgabe unserer Trainer. Ja, also mal angenommen, man hätte einen Einzelwert für jeden Spieler, ja, also in einer Skala von 1 bis 10 und würde sagen, also dieser Spieler verkörpert einen 9, also es ist ein bärenstarker Spieler und der eine 3. Ja. Und wir zählen das jetzt zusammen und kommen da auf irgendeinen Faktor in der Mannschaft, 37. Dann können wir durch die Art und Weise, wie wir zusammenspielen, indem Spieler zum Beispiel die Stärken ihrer Mitspieler erkennen und auch in der Lage sind einzusetzen und auch Trainer, können wir auf mehr kommen als auf die Summe. Dann kommen wir auf eventuell sogar ein exponentielles Produkt, ja, also wo eine Mannschaft durch die Decke geht, weil sie sich in den Flow spielt, weil sie an einem Tag, aber natürlich, wenn es geht, über eine gesamte Saison ist, gelernt hat, so aufeinander einzugehen und etwas herzustellen, was im Grunde genommen doch über dem liegt, was man von ihr erwarten kann, wenn man sie einzeln betrachtet. Und das ist das Schöne an einer Sportspielart. Und da liegen ja auch die Räume, ja, und die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir als Trainer sehr genau beobachten müssen, die auch Spieler, also Spieler müssen das auch lernen. Ich sage immer, Trainer müssen eigentlich gucken, erstens, dass sie sich nicht selber im Weg stehen, aber dass sie auch Entwicklung von Spielern nicht im Weg stehen. Aber sie müssen auch dafür Sorge tragen, dass Spieler anderen Spielern nicht im Weg stehen und auch sich nicht selbst im Weg stehen. Ja, und wenn man solche Verfassungen entwickelt, dann, und das ist das Faszinierende an diesem Beruf, dann entsteht etwas Neues, also was vorher eigentlich nicht vorhersehbar war. Und dann spielen sich Mannschaften auch über Saisonzeiträume. Das hat so einen selbstverstärkenden Effekt in einer Verfassung, wo sie sich für unbesiegbar halten. Und das ist auch gut so. Ja, und das ist so ein Teil, denke ich, dieses Faszinosums Sportspielarten, Mannschaftssportarten.
Du hast jetzt den Punkt Erfahrung gleich mehrfach angesprochen, weil der natürlich sehr viel Auswirkungen hat auf das, was auf einem Spielfeld passiert, sei es im Handball oder in anderen Sportarten. Und ich habe ja dann doch einen Zettel, wo ein paar Stichpunkte draufstehen, die ich ansprechen möchte. Und wir haben uns ja vor der Aufzeichnung dieses Gesprächs auch schon ein bisschen unterhalten. Und ein paar Worte habe ich dann hier noch auf dem Zettel notiert. Und da kam mir doch der Gedanke, ich muss mit dir mal ein bisschen über Spieler sprechen, die du auch trainiert hast. Du bist Mitte 50 und dann kommt Ivano Balic nach Wetzlar, der in seiner Karriere alles erreicht hat. Also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, aber eigentlich hat er alles erreicht. Einer der größten Spieler aller Zeiten. Der kommt jetzt nach Wetzlar und sieht Kai Wandschneider. Der wird ja vorher mit dir auch ein bisschen darüber gesprochen haben. Und dann sagt er, das und das passt mir aber vielleicht nicht. Oder du sagst, das musst du anders machen. Wie geht man mit so einem Spieler um, der so einen Status hat? Und wie kannst du seine Stärken auch im Spätherbst, manche sagen im Frühwinter seiner Karriere, aber er war natürlich immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Wie kannst du seine Stärken so einbauen, auch in Kombination mit seinem Charakter da kannst du vielleicht auch ein paar Einblicke geben, sehr gerne, dass das deinen Verein maximal weiterbringt?
Ja, das läuft auf ganz verschiedenen Ebenen ab. Und auch, also man braucht auch Zeit, die man ja nie hat bei uns, ja, aber die ich mir dann einfach nehme und die ich auch einem Spieler, egal wer er ist, gebe. Wir brauchen Entwicklungszeit auch. Wir hatten noch einen Teil der Vorbereitung, glaube ich, als sie waren. Er war aber nicht zu Vorbereitungsbeginn da. Und ich hatte natürlich schon auch so ein bisschen, ich bin sogar gefragt worden von der Vereinsführung, Kai, kannst du dir das vorstellen, ja? Also wie ist das für dich? Ivano hatte so ein bisschen so an der Oberfläche natürlich auch so einen Ruf Diva, ja, was sich als völlig gegenstandslos erwiesen hat. Ich bin eigentlich auch jemand, der so wenig auf Hörensagen gibt. Ja, mir ist schon so oft in meinem Leben erzählt worden, der ist schwierig oder sowas. Und ich habe dann immer festgestellt, also in den allermeisten Fällen, das ist nicht so. Ja. Und Ivano ist eine außerordentliche Persönlichkeit, natürlich ein außerordentlicher Spieler. Er ist wirklich als Spieler so einer von wenigen Spielern, der auf Mount Everest war, ja, der diese Höhen erreicht hat. Also wie kann man Genius beschreiben? Ja, das ist, also ist nicht ganz einfach in Worte zu fassen. Er war sicherlich am Ende der Karriere bei uns. Er hatte natürlich auch so wie alle Handballer, die so lange Karrieren haben, auch physisch da schon einiges einstecken und wegstecken müssen. Und wir haben eine Zeit lang gebraucht, um ihn dann, sagen wir mal, in eine physische Verfassung zu bringen, die er sich selber auch dann gewünscht hat. Ja, wir haben ihm aber auch immer Pausen gegönnt. Also das ist, sagen wir mal, so eine Ebene der Physis. Also dafür haben wir eine Zeit lang gebraucht. Und dann hat er natürlich eine, nennen wir es mal grob, weil es gibt eine jugoslawische Schule. Und das ist halt eine Schule, die schon auch sehr kreisläuferorientiert spielt. Es ist kein, wie wir deutsche Trainer das eigentlich über viele Jahre dann auch durchaus sinnvollerweise von der Philosophie her gelernt haben, Konzepthandball, ja, also mit Spielzüge ist der falsche Ausdruck, aber sagen wir mal da mit Auslösehandlungen zu arbeiten und dort dann entsprechende Folgehandlungen draufzusetzen. Die Auslösehandlungen des jugoslawischen Handballs bestehen natürlich auch, Kreuzen, wir nennen ja alle Jugo, dieses Kreuzen ohne Ball. Wir spielen sehr viel mit Übergängen von außen, also dann mit zwei Kreisläufern, wobei die Außen dann eben auch so geschult sind, dass sie sich auch als Kreisläufer sehr gut bewegen können. Ja, und sind natürlich individuell immer sehr stark, so dass man vielleicht am Anfang sagen könnte, oh, das wird mir jetzt aber zu individuell. Ja. Und dann muss man das als Trainer eben mischen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen anderen Mittelmann, weil Adoha Mandic sehr lange verletzt war. Deswegen ist es auch also gebrochener Daumen, auch zur Nachverpflichtung von Ivano gekommen, auch weil wir unbedingt einen Führungsspieler brauchten. Also eben so einen Spieler, der einen Unterschied macht. Zum Beispiel ist durch Ivano ja Steffen nochmal einen Riesenschritt vorangekommen, also Steffen Feeth, ja, der sehr von Ivano profitiert hat, auch kennt Robin Tönnissen, der etwas länger gebraucht hat, so, ja. Und das sind so Dinge, die man beobachtet. Ich habe da nochmal ganz viel dazugelernt. Also ich muss bereit sein, als Trainer zuzuhören, hinzuschauen, mich einlassen. Ivano, es ist ein völliger Blödsinn zu versuchen, Ivano in irgendetwas reinzupressen. Das betrifft übrigens alle Spieler. Ja? Also wenn man sich über Führung informiert, so sagen, für mich, das sind die beiden führenden Sportpsychologen in Deutschland, Hermann Mayer, also die übrigens sehr gutes Buch geschrieben haben, Make Them Go, ja, und dort auch also so einen systemischen Blick auf Führung werfen. Professor Hermann ist ja auch der Sportpsychologe der deutschen Fußballnationalmannschaft, er hat auch ganz viele andere Nationalmannschaften betreut, beides übrigens Professoren, ich weiß nicht genau wo, in Saarbrücken, glaube ich, und Heidelberg. Wir müssen Spieler da abholen, wo er sich befindet. Menschen grundsätzlich und Spieler sind Lebewesen, die einer gewissen Eigenlogik folgen. Also wir können Menschen nicht grundsätzlich ändern, auch übrigens als Spieler nicht. Man nennt das strukturelle Kopplung. Also wir wissen ja, dass wir als Mannschaft sehr wichtig sind. Also sind Spieler in der Lage, sich in den Dienst einer Mannschaft zu stellen. Ja? Und das ist Ivano mit jeder Faser seines Körpers. Ja, also war meine Aufgabe Physis und ihn jetzt seine Art und Weise zu spielen, in die Mannschaft zu integrieren. Und dann kommt dann noch eben auch eine menschliche Seite, was für ein Mensch ist Ivano. Und ich kann mich da an ein Gespräch, wo wir uns auch mal so näher auch beschnuppert haben und ausgetauscht haben. Das war an einem Vorabend vor einem Kiel-Spiel, wo wir in Kiel übernachtet haben. Und da haben wir uns sehr lange unterhalten und er hat mir dann gesagt, Kai, nur dass da keine Missverständnisse entstehen. Also mir macht es unglaublich, bereitet mir unglaublich viel Freude, mit jungen Spielern zu arbeiten, ihnen dabei zu helfen, zu wachsen. Und das sehe ich hier auch mit als meine Aufgabe an. Ja, und ich würde mich sehr freuen, Kai, wenn du das unterstützen würdest. Und da hat er bei mir natürlich offene Türen eingerannt. Sehr geholfen hat natürlich auch Jasmin Čamčić. Also Ivano sprach perfekt Spanisch, aber ich leider nicht. Ja, und er sprach aber auch gut Englisch. Und ich Gott sei Dank auch. Also von daher haben wir uns da auf Englisch unterhalten. Er hat auch in den 2 Jahren Deutsch dann irgendwann alles verstanden. Aber Ivano ist so ein Perfektionist, der am liebsten direkt perfekt sein möchte. Ja, deswegen haben wir uns auf Deutsch eigentlich relativ wenig unterhalten. Er hat es aber auch verstanden. Also das sind ja auch so Dinge, Aufgaben. Ich hatte mal eine Mannschaft im Wetzlar mit 13 unterschiedlichen Nationen. Ich hatte auch mal eine Saison, wo ich sehr, sehr lange auf Englisch sprechen musste im Training und dann auch noch in den Auszeiten. Ja, das sind auch so Dinge. Aber es hat auch gut geklappt. Ja, das wäre so die dritte Ebene, also persönlicher Austausch, Kommunikation. Wie tickt der andere? Wie tickt Ivano eigentlich? Oder Ivano muss auch gucken, wie tickt eigentlich der Wandschneider? Da könnte ich noch so viele Beispiele erzählen. Das muss auch wachsen, das gegenseitige Vertrauen. Der Umgang miteinander. Am Anfang ist man vielleicht auch übervorsichtig, ja, und dann irgendwann, dass man also miteinander scherzt, ja, das zeichnet ja Mannschaften, also wo Spieler, ohne es sich gegenseitig übel zu nehmen, sich gegenseitig auf die Schippe nehmen, ja, und trotzdem ernsthaft arbeiten, das ist doch so eine Stimmung, die wir haben möchten, ja, also eine lockere Stimmung, eine gelassene, aber nicht lässige Stimmung, und da hat Ivano natürlich einen ganz großen Teil dazu beigetragen. Ich durfte ja, das sage ich aber übrigens über jeden Spieler, also ich durfte mit Ivano trainieren, gemeinsam eine Zeit durchleben, aber das würde ich auch über Philipp Mikulowski sagen oder The Classics, und ich konnte da nochmal lernen. Und was da war, und das war sehr, sehr wichtig, wenn ich gesehen habe, wir sind mit der Art und Weise, wie Ivano beispielsweise unseren Angriff organisiert hat, an diesem Tag nicht klargekommen, ja, weil der Gegner sich besonders gut darauf eingestellt hat oder weil Ivano vielleicht auch einen mal nicht so guten Tag erwischt hat, dann ist eben ganz wichtig, dass das auch ohne, dass man groß drüber reden muss, akzeptiert wird, dass ein anderer Spieler die Führung übernimmt, zum Beispiel Florian Laut, der auch ein hochintelligenter Spieler ist und der dann eben, sagen wir mal, eher konzeptionellen Handball gespielt hat, was uns dann in dem Moment gut getan hat. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, wir sind nach Minden gefahren und wir haben zur Halbzeit 16-8 hinten gelegen. Das ist natürlich ein Brett, ja, 8-16. Und ich habe Ivano dann in der zweiten Halbzeit im Angriff nicht mehr eingesetzt und habe ihn nur Abwehr spielen lassen. Und
was man sich mal vorstellen muss.
Was man sich mal vorstellen muss, ja, das zeigt ja auch, also das ist sowieso meine These, außerordentliche Spieler, ja, das sind Spieler mit einer sehr guten Selbstwahrnehmung und mit einer also ganz großen sozialen Kompetenz. Die wissen, alle Spieler um mich herum sind genauso wichtig wie ich, ja, die dann nicht abheben. Ja. Ivano hat mir erzählt, er hat schon als junger Mann ganz, ganz viele Videos von Jackson Richardson geguckt. Und er hatte dann, das war für ihn also was ganz Großes, er hat ja dann, ich weiß nicht mehr welcher Verein das war, Valladolid oder sowas, gemeinsam mit Jackson Richardson, das war seine erste Auslandsstation, gemeinsam gespielt. Und Jackson Richardson hat Ivano Balic an die Hand genommen und ihm dort nochmal Dinge gezeigt. Und es war dann eben auch so, dass Ivano nicht mehr so viel Abwehr gespielt hatte, glaube ich auch in den Jahren vorher. Und ich natürlich auch bei ihm so geguckt habe, welche Position finden wir jetzt für Ivano, ja, in der Abwehr, dass wir eventuell keinen wechseln, wobei es ihm auch zugute gekommen ist, glaube ich, auch dann zum Teil nur Angriff gespielt zu haben, weil das gut war für seine physische Verfassung. Ja. Er war ja dann doch schon 35 oder 36, als er bei uns gespielt hat. Und in Minden auf jeden Fall habe ich ihn dann nur noch Abwehr spielen lassen und auf einer vorgezogenen Position. Ich glaube, wir haben dann so eine versetzte 5-1-Deckung gespielt. Und also Ivano hat sich da so reingehängt, als ob es um sein Leben ging. Ja, wir haben dann die zweite Halbzeit, haben wir dann 16-8 gewonnen. Und das waren natürlich auch noch andere Spieler. Aber dieser Impuls, Ivano Abwehr, ich glaube, also er hat dort jede Menge Steals gehabt, Stürmerfouls provoziert. Er hat den ganzen Laden da zusammengehalten, angeführt und sich komplett in Dienst der Mannschaft gestellt. Ja, und das, glaube ich, allein diese Geschichte sagt sehr, sehr viel über Ivano aus. Also das war für mich auch nochmal eine extrem wertvolle und bereichernde Erfahrung. Und das ist also ein ganz besonderer Mensch auch.
Also ich könnte jetzt noch viele Fragen stellen, allein zu Ivano Balic, weil ich finde, er ist ein sehr faszinierender Charakter. Er hat so viele Stärken gehabt. Man unterschätzt das auch ein bisschen, weil man immer so im Kopf hat, er hat diese Kreativität aus dem Nichts. Nicht nur das war Ivano Balic, sondern eben auch sowas wie in der Abwehr auf der vorgezogenen Position oder seine spektakulären Anspiele an den Kreis. Ich fand, er hat einen unfassbar guten Wackler gehabt, der fast seinesgleichen gesucht hat. Also der erste Schritt war unglaublich und er hat natürlich auch sehr viel intuitiv gelöst, was du auch eben angesprochen hast, diese jugoslawische Schule mit der Individualität. Ich muss langsam irgendwie so den Bogen spannen zu zwei, drei Sachen, die ich hier noch auf meinem Zettel stehen habe. Du hast eben das Thema Führung schon angesprochen, deswegen gehen wir mal weiter zum nächsten. Der Kollege Arne Wohlfahrt, ich sage wie gesagt immer noch Kollege zu ihm, der mittlerweile ja im Fußball gelandet ist. Das möchte ich an dieser Stelle unkommentiert lassen, warum er die Sportart gewechselt hat, aber ich sehe es ihm einigermaßen nach. Hat mir gesagt, und das merke ich ja auch hier, wenn wir draußen sitzen, das Feuerzeug geht das ein oder andere Mal an. Und dieses Ritual, dass du das Aufwärmen deiner Mannschaft über viele Jahre nicht angesehen hast, musstest du beenden, als Sky die TV-Übertragungsrechte gekauft hat, weil du jetzt ja auch immer Interviews geben musst vor dem Spiel. Erkläre mir bitte, warum du in dieser Phase dann nicht in der Halle gewesen bist. Hat das spezielle Gründe?
Ja, das habe ich eigentlich schon in Dormagen dann gemacht. Also die Abläufe sind ja klar. Da reden wir dann auch noch mal vor einer Saison im Training drüber. Tausche ich mich mit den Spielern aus. Also haltet ihr die Art und Weise, wie wir uns vor einem Spiel aufwärmen, für optimal? Können wir da noch was verbessern? Und dann, keine Ahnung, nimmt man da noch irgendwas mit rein? Ansonsten, was sollte ich mir da beim Aufwärmen angucken? Ja, ich kenne meine Spieler aus dem FF. Es ist ja auch eine Form von Selbstorganisation. Ja, die brauchen mich in diesem Moment nicht. Und bei mir ist es so, dass ich mich auch vor einem Spiel, das ist schon der ganze Tagesablauf, da habe ich so Rituale. Ja, also alles im Kopf durchgehe. Ja, ich setze mich dann schon dann nochmal hin und mache so eine Art Matchplan. Ja, was spielen wir? Egal, dann gegen welches Deckungssystem, was könnte vielleicht überraschenderweise kommen, und gehe das alles im Kopf nochmal durch. Und dann diese heiße Phase, wir haben ungefähr, also wir treffen uns in der Regel, die Spieler sind so ein, dreiviertel Stunde vor Spielbeginn bei Heimspielen da und werden dann nochmal physiotherapeutisch betreut, tapen und so weiter. Und dann haben wir ungefähr 55 Minuten vor Spielbeginn diese Besprechung, kurz, knackig, je nachdem. Und danach gehen die Spieler ja zum Aufwärmen. Und da tausche ich mich dann nochmal mit Jasmin Cancic sehr lange aus. Da gehen wir nochmal im Kopf so durch. Verfassung der Spieler, letzte Eindrücke. Aber auch, was könnte passieren? Was wollen wir da machen? Und solche Dinge. Also das ist für mich dann nochmal eine Konzentrationsphase, wo ich dann in der Halle davon eher abgelenkt werden würde. Was richtig ist, durch Sky haben wir da dann jetzt immer dann auch nochmal ein Interview. Das baue ich dann mit ein. Das ist dann halt so. Das gehört zu unserer Aufgabe. Schwierig ist es, das gibt es eben auch manchmal, das ist so Spiel der Woche oder so, wenn man dann noch Sagen wir mal so 10 Minuten vor Anpfiff vor einer Kamera hängt, ja, weil man dann unseren Huddle da, ja, unseren Magic Circle in der Kabine, bevor wir rausgehen, auf den Gang gehen und auflaufen, da eventuell nicht dabei ist. Und da versuche ich schon immer mit den Sky-Leuten auch zu sprechen. Da möchte ich dann schon auch gern noch mit dabei sein. Da sage ich gar nichts mehr, sondern da sagt dann nochmal der Kapitän was. Ja, weil ich habe ja schon vorher was gesagt und die ganze Woche habe ich was gesagt und eben auch 55 Minuten vorm Spiel. Da sage ich nichts mehr. Aber ich stehe dann auch, verlasse als Erster die Kabine und schlage dann natürlich alle nochmal, alle Spieler ab, ja, im Hallengang, was auch zu einfach unseren Ritualen gehört und wo ich mir jetzt auch schon wieder Gedanken mache, wie sollen wir das eigentlich dann hier in Corona-Zeiten, ja, dieser körperliche Kontakt ist wichtig, wobei auch, das ist auch so eine Erfahrung, da sind wir wieder bei diesen, den Ausdruck hatte ich zwar nicht genannt, aber autopoietischen Systemen, das sind wir als Lebewesen, also sich selbst erzeugende, hervorbringende Systeme. Da tickt auch jeder anders. Also da muss man auch gucken. Also es gibt Spieler, die das klasse finden, Körperkontakt. Ja, es gibt auch Spieler, die, sagen wir mal, den Motivationsgesprächen, Andi schätze ich schon so ein. Alfred hat, glaube ich, früher auch mal so, habe ich mal gelesen, so Wikinger-Geschichten noch erzählt. Ja, so Bilder entworfen. Und auch da ticken die Spieler unterschiedlich. Andi Wolf, ich habe da auch mal sowas erzählt und Andi, der hatte leuchtende Augen, aber es gibt eben auch Spieler, die damit nicht so viel anfangen können. Da muss man auch immer differenzieren, gucken, was passt jetzt. Ja. Es gibt Spieler, die Körperkontakt brauchen. Es gibt auch Spieler, die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Auch das lernt man, ja, auch da zu differenzieren. Aber das ist dann auch so eine Sache. Und das möchte ich dann eben doch mitmachen und dort, wenn es geht, eben nicht mehr noch abseits von der Mannschaft, unmittelbar vor Spielbeginn, ein Interview geben müssen.
Du hast jetzt gerade Andi Wolf angesprochen. Danke für den Hinweis. Und eben auch Steffen Veth schon mal erwähnt. Ich habe Ivano Balic angesprochen. Das sind drei komplett unterschiedliche Charaktere, die sie unterschiedlicher wahrscheinlich nicht sein könnten. Jeder auf seine Weise, jeder in seine Richtung. Erklär mir doch mal bitte noch den Spieler oder Charakter Andreas Wolf und vor allem auch, weil ich irgendwie nicht aus ihm schlau werde und ich glaube viele andere auch, weil er so tolle Fähigkeiten hat, den Spieler Steffen Veth. Warum tut sich Steffen bei anderen Vereinen, seitdem er die HSG Wetzlar verlassen hat, so unglaublich schwer? Da gibt es sicherlich auch noch andere Gründe für, die vielleicht du nicht ansprechen möchtest hier, aber der hat so tolle Fähigkeiten. Er hat 2016 bei der Europameisterschaft herausragend gut gespielt, vielleicht auch, weil er einen Trainer hatte, der ihm voll das Vertrauen geschenkt hat, so wie du das gemacht hast in Wetzlar. Aber in Berlin hat es auch lange gedauert. Dann war es immer ein Auf und Ab. Jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen scheint es überhaupt nicht zu funktionieren. Man spekuliert, er spielt in der nächsten Saison in Erlangen. Wieder eine neue Station, wieder eine Umgewöhnung. Vielleicht kannst du diese beiden Spieler noch mal ein bisschen erklären. Andreas Wolf, der nach außen immer dieses komplette Selbstvertrauen ausstrahlt, was vielleicht auch nicht immer stimmt, das weiß ich nicht. Du kannst das besser beurteilen. Und ein Steffen Veth, wo man nach außen immer denkt, der hat überhaupt gar kein Selbstvertrauen.
Ja, also da sind wir wieder dabei, genau wie du das geschildert hast. Jeder ist eine einzigartige Persönlichkeit, ja, aber alle in der Tat unterschiedlich. Und jeder braucht man muss eben versuchen, auf eine ganz individuelle Art und Weise einen Zugang zu diesem Menschen zu finden. Wer ist das? Ja. Ohne dort, die Möglichkeiten haben wir ja gar nicht, wir haben ja gar keine Personalausleseverfahren, wir können jetzt auch nicht bis in die Kindheit zurückgehen. Es gibt so Grundmotive, Leistung, Macht, Zugehörigkeit, die wohl unveränderbar sind, die wir zum Teil auch genetisch bedingt mitbekommen. Es gibt so auch unbewusste, verankerte soziale Lernerfahrungen. Ja, die haben ja, wir als Menschen haben ja immer eine Entwicklung, ja, eine familiäre Entwicklung. Aus was für einer Familie kommen wir? Wir haben eine ganz unterschiedliche Sozialisation. Und irgendwann treffen wir dann mal aufeinander. Und jeder hat so ein Weltbild, jeder hat Vorstellungen. Jeder hat auch vielleicht auch unterschiedliche Wertvorstellungen. Und jetzt muss man auf Handball bezogen, und das ist ja das Einzige, was wir dann noch halbwegs leisten können, diese Menschen kennenlernen, und zwar als Menschen. Natürlich auch als Spieler, aber da können wir ja scouten und beobachten und Entwicklungen befördern. Wobei, da gibt es auch noch einen sehr interessanten Satz von Schulz und Thun. Was ist eigentlich Entwicklung? Entwicklung ist immer Akzeptanz und Konfrontation. Beides. Also Entwicklung ist immer da zu erwarten, wo ein Mensch, ein Spieler sich akzeptiert fühlt in seinem So-Sein als Mensch und auch als Spieler. Aber er muss auch bereit sein, mit Forderungen konfrontiert zu werden. Das ist halt auch das System Hochleistungssport. Ja, das ist ja darunter, wo wir alle stehen. Also, und da haben wir natürlich auch durchaus einen Konsens untereinander. Das sind ja nun Spieler, die von Kindesbein oder Jugendbein an dieses auch unerbittliche, auch sage ich unbarmherzige System Hochleistungssport kennengelernt haben. Ja. Und sie haben natürlich auch Wege gefunden, also erstmal sich da durchzusetzen und auch das zu überleben, ja, und da weiterzukommen. Und dann in diesen Fällen ja auch Steffen Veth, Andy Wolf und natürlich auch Ivano Balic in die beste Liga der Welt. Ja. Und so, und das ist auch natürlich nicht immer ganz so einfach. So, und jetzt zu diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Bei Steffen ist es so, ich kam nach Wetzlar und das ist jetzt um Gottes Willen, also da könnte man auch über mich viel erzählen und so weiter, jetzt nicht auf Vorgänger oder andere Trainer oder wie die danach kamen abgezielt, sondern meine Erfahrung mit Steffen war eben, er spielte keine Abwehr, er wollte aber Abwehr spielen und es gab sicherlich auch zu dieser Zeit, das war Abstiegskampf in Wetzlar, Spieler, die auf seiner Position, sagen wir mal, halb links besser Abwehr gespielt haben als er. Aber, und das ist ein rationaler Grund, ich habe gesehen, dass Steffen unglaublich wertvoll auch in der zweiten Welle war. Und wenn man ihn jetzt nur im Angriff einsetzt, dann ist das natürlich für ihn auch eine zugespitzte Situation. Das heißt, er wird nur im Angriff gebracht, dort erwartet man von ihm Tore, ja, Rückraumspieler. Der kann ja fantastisch anspielen. Ja, er hat ja Anspieler drauf, also die nicht so viele Spieler haben. Ja, auch Rückhandanspieler. Da kann ich mich noch auch an eine Szene Steffen und Yannick Kohlbacher erinnern. Ja, solche Sachen. Und es ist natürlich erstens einfacher, wenn du von Beginn an auf dem Feld stehst und dann eben auch aus der Abwehr heraus. Das ist dann etwas, hast du noch mehr Möglichkeiten, zu Torerfolgen zu kommen, was ja von dir erwartet wird. Ja. So, und dann habe ich eben billigend in Kauf genommen, schon sehr, sehr schnell, dass er vielleicht in der Abwehr durch ihn man ein Tor mehr kassiert, aber er spielt freier und so weiter. Und dann der persönliche Zugang, ich denke, was Steffen braucht, das ist Vertrauen. Das hört man viel, ja. Was ist das eigentlich, Vertrauen? Ja. Und zwar bedingungsloses. Also das heißt, natürlich kommen irgendwann Bedingungen. Ja, die kommen von ganz allein durch Ansprüche. Aber er muss einfach das Gefühl haben, er kann auch mal drei nicht so gute Spiele nacheinander machen, aber man vertraut ihm trotzdem weiter. Ja, weil man ihm einfach diesen Raum gibt, auch jetzt nicht immer direkt gemessen zu werden an diesem Scheißresultat, an dieser persönlichen, individuellen Spielbilanz. Und da braucht man natürlich auch, was ihm auch immer gut getan hat, einfach einen Spielmacher in der Mitte. Deswegen ist er ja auch dann nochmal aufgeblüht unter Ivano Balic, der für ihn arbeitet und der auch mit ihm spricht, der ihm auch während des Spiels durch, keine Ahnung, das kann ein kurzer, knapper Satz sein, ihm hilft, aus einer Situation herauszukommen. Ja, und also auch die Sache ist komplex. Aber es ist eben bei Steffen dann auch so, wie soll ich sagen, dass er sich dann auch durchbeißen muss und dann auch selber eine mentale Entwicklung hinlegen muss, um dann eben dann wieder auch mit anderen Konstellationen zurechtzukommen. Optimal für Steffen wäre es gewesen, er wäre in Wetzlar geblieben und zwar für immer. Vielleicht auch, sage ich jetzt mal, mit Kai Wandschneider als Trainer. Und aber dann sind dann eben auch wieder so Dinge dabei. Natürlich möchte man auch mal etwas gewinnen, das ist in Wetzlar nicht möglich. Und ja, dann trifft er halt in anderen Vereinen auf andere Mitspieler, die wieder andere Vorstellungen haben und das ist dann schwierig. Und ja, ich finde es bei Steffen auch wirklich schade, weil ich halte ihn für einen der talentiertesten und begabtesten Rückraumlinken der letzten 10, 15 Jahre, die wir in Deutschland gehabt haben. Ja. Und da kommt dann natürlich auch sowas mit rein. Gehalt, Zukunftsvorstellung, wir verdienen nicht so übermäßig viel, natürlich schon sind wir privilegiert, was die also Bevölkerung in Deutschland angeht, aber nicht innerhalb des Sports, ja, und also innerhalb dieser Sportwelt. Und ja, ich wünsche Steffen, dass er vielleicht jetzt doch nochmal da die Kurve bekommt. Ja, er kann noch Handball spielen, denke ich auch auf allerhöchstem Niveau. Aber Steffen braucht einen Trainer, aber auch Mitspieler, die einfach so einen Zugang zu ihm finden und ihm dann auch wieder, sagen wir mal, Hilfe zur Selbsthilfe geben. Ja, natürlich muss von Steffen auch was kommen, das ist klar. Und er hat einfach ein geniales Turnier dann auch unter Dago Sigurdsson gespielt, wie alle Wetzlarer Spieler, ja, also Janne Kohlbacher, Andi Wolf und Steffen Feeth. Und die kamen natürlich auch in einer, glaube ich, sehr guten mentalen Verfassung in dieser Nationalmannschaft. Also weil sie einfach in Wetzlar große Schritte gemacht hatten. Janik, das ist auch also eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Da kommt dann ein 19-Jähriger, übrigens auch schon gut trainiert. Er hat ja, ich bin da auch so für Ahnenforschung, auch was Trainer angeht und Menschen, die in der Entwicklung dieser Spieler eine Rolle gespielt haben. Janik hat natürlich auch in Groß-Weißstadt schon einiges gelernt. Ja. Oder Andi Wolf in Kirchzell bei Gottfried Kunz, ja, der so eine Art Mentor für ihn war. Und das sind alles wichtige Menschen in den Entwicklungen von Spielern. Aber bei Janik war das ja verblüffend. Er kam da eben aus der zweiten Liga und war dann innerhalb kürzester Zeit bei uns Stammspieler. Und ein halbes Jahr später war er Nationalspieler und Dago nimmt ihn mit zur Europameisterschaft. Und dort spielt er eine ganz hervorragende Jokerrolle. Und das sind ja unglaubliche Geschichten. Ja. Und ja, und Andi ist dann wieder jemand anders. Der Andi Wolf ist jemand, der zu uns kam, auch aus Groß-Weißstadt. Und was er mitgebracht hat, natürlich schon eine einfach enorme Physis, an der er immer weitergearbeitet hat, dann zum Teil auch, ich glaube, die haben dann irgendwann mal regelmäßig Privatwettkämpfe geführt, wer schafft mehr beim Bankdrücken, Janik du oder Andi du, ja. Und was Jasko dann so bei Andi eben gesehen hat, dass Andi in dieser Phase, wo er bei uns war, bereit war, jeden Tag 25 Stunden an sich zu arbeiten. Also Andi war jemand, der konnte gar nicht genug kriegen vom Training. Ja, der wollte noch mehr Training und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das haben wir so zum Teil auch gewährleisten können, hier insbesondere Jasko. Und letzten Endes hat Andi dann schon in der ersten Saison, ich erwähne jetzt mal nicht den anderen Namen, da gab es noch einen anderen Torhüter, sich letzten Endes so für Andi als Nummer 1 entschieden, weil Andi eben bereit war, bis zum Umfallen dafür zu arbeiten und zu kämpfen. Ja. So, und dann war auch für Andis Entwicklung, und das muss man immer mitdenken, ich glaube, ich habe das jetzt auch in unserem Gespräch sehr, sehr oft erwähnt, Spieler trainieren auch Spieler. Ja, und so wie das zum Beispiel Ebbe Klesnicks bei uns war, der unsere Abwehr stärker gemacht hat und der mir dabei geholfen hat, Spieler auch in der Abwehr weiterzuentwickeln und den Spielern, die um ihn herum standen, die Sicherheit gegeben hat. Und übrigens Ebbe, auch einer dieser großartigen Charaktere, die ich kennenlernen durfte, war eben auch ein Spieler, der dann gesagt hat, das war meiner, obwohl es gar nicht seiner war, um seinen Mitspieler zu entlasten. Ja, was für ein großartiger Mensch, ja, was für eine starke Persönlichkeit. Ja. Und dann war es auch, das muss man sagen, also Andis Entwicklung ist seine Entwicklung. Also der Spieler ist bereit, also jeden Tag da alles auf sich zu nehmen, um zu wachsen. Es ist aber natürlich auch Jasmin Čamčićs Art und Weise, wie er, und eine große Stärke von Jasko ist, dass er eben nicht nur hier an irgendwelchen Techniken arbeitet oder da konditionelle Übungen hat, sondern er arbeitet auch ganz viel im mentalen Bereich. Und da muss man sagen, das ist bei Andi eben, das konnte man auch jetzt nochmal lesen, der dann schon auch einfach frustriert war, wenn er mal einen Ball nicht gehalten hat. Und Jasko muss mir erstmal beibringen, es gibt Bälle, Andi, die kannst selbst du nicht halten. Ja? und guck nach vorn, bleib im Moment, lass dich dadurch nicht unterkriegen und vor allem aus deinem eigenen Rhythmus bringen. Und Jasmin Cancic, davon handelt dann auch seine exzellente Masters-Coach-Arbeit, ERF, hat dann so ein System entwickelt, können wir irgendwas Objektives herstellen, was den Spielern Halt gibt und auch dem anderen Torwart Halt gibt, und hat dann so ein Ding entwickelt, wie viel auf unsere Torhüter bezogen, auf unsere Mannschaft bezogen, sollte ein Torwart halten, wie viele Bälle in welcher Phase. Ja? Und dadurch gibt ja so Situationen, du kriegst 5 Gegenstoßtore nacheinander in 10 Minuten. Ja, natürlich kann man auch mal einen Gegenstoß halten, aber es sind andere Bälle, als wenn man, sagen wir mal, von 10 Metern einen Rückraumwurf bekommt. Ja, und das hat Jasko dann gesteuert. Wir haben aber auch viele, auch ich, Gespräche mit Andi immer geführt, auch über den Handball hinaus, also dass wir uns einfach mal ausgetauscht haben, um uns kennenzulernen. Und ich glaube schon, dass wir dann so ein gegenseitiges Vertrauen hergestellt haben in diesen 3 Jahren. Und dazu haben natürlich auch Mitspieler, auch der Verein, so beigetragen, dass sich Andi wohlgefühlt hat bei uns. Und weitere Entwicklungen liegen außerhalb meines Bereiches. Das heißt also, ich kann, wie soll ich sagen, ganz schlecht beurteilen, weil da bin ich dann zu weit weg. Ich habe nach wie vor Kontakt zu Andi. Wir schätzen uns gegenseitig sehr. Und natürlich auch zu Steffen und auch noch zu Ivano, ja, und auch zu vielen anderen Spielern. Was ich vielleicht noch mal sagen darf, so Trainerleben. Ja, es gibt einen schönen Satz von Perikles. Das, was du hinterlässt, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern in die Leben der Menschen, denen du begegnet bist, eingewoben. Ja. Ich glaube, das sind so Dinge, dafür lebt man, und das sind auch berührende Momente. Wir haben ja jetzt so hier was Rückrunde schon ja gegen Bergischen HC gespielt. Und ich stand noch am Ende des Spiels, um nochmal hier mich bei den Schiedsrichtern zu verabschieden. Und dann kommt Christian Nippes auf mich zu, umarmt mich und sagt zu mir: Kai, du hast ja vielleicht schon gehört, ich beende jetzt meine Karriere diese Saison, aber ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für meine Zeit bei dir. Das waren nur 1,5 Jahre, ganz am Anfang seiner Karriere in Dormagen. Ja, und das sind einfach, also dafür lohnt es sich, Trainer zu sein. Ja, das ist nicht oft, weil wir sind alle da in diesem Betrieb, aber auch Christian Nippes ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Ich weiß noch, wie ich ihn als ganz jungen Spieler mit, glaube ich, 21 in Dormagen zum Kapitän gemacht habe. Ich hatte ihn hier mal im WDR gesehen, als er deutscher A-Jugendmeister wurde, und er war dann hier mal in einem Fernsehstudio. Und ich fand einfach diese unprätentiöse, bescheidene, aber sehr intelligente Art und Weise beeindruckend für einen 18-Jährigen. Ja, er war ja, glaube ich, Kapitän der A-Jugendmannschaft, die deutscher Meister wurde. Und ich glaube, auch B-Jugend sind sie auch schon deutscher Meister geworden. Da mache ich aber hier den Ursprungsverein keinen Vorwurf. So dieser Schritt dann vom 18-Jährigen in eine, glaube ich, Zweitligamannschaft, die aufsteigen sollte, das ist ein weiter Weg. Und Christian hatte, glaube ich, damals schon überlegt, Handball ganz sein zu lassen. Hatte sich bei der Polizei beworben, wurde dort aber, glaube ich, wegen was auch immer nicht angenommen und hing so ein bisschen in der Schwebe. Und dann kam der Anruf von mir. Und dann ist er zu uns gekommen und ist dort direkt eingeschlagen. Also ein hochintelligenter Spieler, alles drauf, also unglaublich hohe Auffassungsgabe, was taktische Konzepte anging und so weiter. Das ist dann leider vorzeitig beendet worden durch Dormagens Insolvenz. Da ist er dann in der zweiten Saison, nach der Hälfte der Saison, auch nachvollziehbarer Art und Weise gegangen. Aber es gibt so viele tolle Persönlichkeiten, denen ich begegnen durfte, und ja, dafür bin ich total dankbar.
Am Anfang des Gesprächs hast du gesagt, ich soll dich unterbrechen, aber das war auch interessant, dann nochmal eine Geschichte über Christian Nippes zu hören, vom Bergischen HC, der aus Solingen auch kommt, der hier in der A- und B-Jugend deutscher Meister geworden ist. Ich glaube, er war sogar Kapitän der Juniorennationalmannschaft in seinem Jahrgang, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das sind so ganz viele Punkte. Unser Gespräch, also das, was ich aufgezeichnet habe, ist jetzt gerade 1,5 Stunden lang. Und deswegen möchte ich noch eine Frage zum Abschluss stellen. Es wird auch gleich keine klassische Abmoderation der Sendung geben. Das gibt es dann danach noch nach einer kurzen Pause. Wir müssen ja nochmal darüber sprechen, was mit dir passiert, wenn du im Sommer 2021 Wetzlar verlässt, beziehungsweise die HSG Wetzlar verlässt. Wohin wirst du gehen? Wirst du nochmal unbedingt erstmal in der Bundesliga trainieren wollen? Ist dir das wichtig, dass du nochmal in der Bundesliga irgendwo trainierst? Reizt dich das mehr, als vielleicht eine Nationalmannschaft zu trainieren? Oder gehst du nach Köln-Ehrenfeld und genießt das Leben?
Also einer meiner Lieblingssätze ist, wenn du Gott zum Lächeln bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Ja. Und das lasse ich auf mich zukommen. Für mich gibt es da viele Möglichkeiten. Wir sagen ja auch alle auch zu Recht, auch jetzt, da könnte man auch noch viel zu sagen angesichts dieser Corona-Krise. Da, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich wieder eine neue. Also ich bin neugierig auf viele Dinge. Da kann ich mir ganz unterschiedliche Dinge vorstellen. Also ich bin immer so projektorientiert. Also ich möchte, wenn ich etwas übernehme, etwas weiterentwickeln, gemeinsam mit anderen Menschen. Und wenn ich dann sehe, wobei ich da mittlerweile sehr genau hingucke, hier würde ich eine Möglichkeit sehen, nochmal ein Projekt anzustoßen. Wenn mir die Menschen da gefallen, die dort maßgeblich vorgeben, in welche Richtung das gehen, dann kann ich mir auch nochmal Bundesliga-Arbeit vorstellen. Ich habe ja jetzt echt, also dafür bin ich dankbar, den längsten Zeitraum seit 20 Jahren, wo ich mich wirklich mal so regenerieren kann, komplett. Ja. Und da kommen einem dann auch wieder neue Ideen. Aber ich kann mir da auch andere Dinge vorstellen. Wichtig ist also, dass man, also das hat für mich dann schon Priorität, weil ich mir das mittlerweile schon leisten und auch aussuchen kann. Das müssen dann auch Menschen sein, mit denen ich gemeinsam so etwas mache, die mich inspirieren, die ich vielleicht auch inspirieren kann, die offen sind, die kreativ und innovativ sind, die, ja, also sagen wir mal, so ähnlich ticken wie ich. Ja, also ich bin eigentlich nicht mehr bereit, sagen wir mal, so permanent mit zusammengebissenen Zähnen Dinge ertragen zu müssen, weil ich vielleicht aus ökonomischen Gründen das machen muss. Dafür bin ich jetzt eben 60 Jahre alt geworden. Das muss man dann eben auch, ja, so. Ja, und dann trotzdem immer das Beste aus der Situation machen. Aber da würde ich schon sagen, da bin ich jetzt in einem Alter, wo ich wählerischer geworden bin.
Dann Hand aufs Herz zum Abschluss. Allerletzte Frage, versprochen. Wie viele Bundesliga-Vereine haben bei dir angerufen, seitdem bekannt ist, dass du nicht mehr bei der HSG Wetzlar bleiben wirst?
Ja, wie viele haben da angerufen? Es haben schon 2-3 Vereine so sich locker erkundigt, ja. Aber auch aus anderen Bereichen. Also ich werde sicherlich was finden.
Und wir werden sicherlich nochmal miteinander sprechen. Heute haben wir zum Beispiel überhaupt nicht gesprochen über Taktik. Ich glaube, das wäre auch sehr interessant für die Hörer, darüber zu sprechen, was im taktischen Bereich sich entwickelt hat, auch in den letzten Jahren. Ich erinnere mich noch, weil ich mit dem Handball der 90er vor allem groß geworden bin. Schnelle Mitte wurde irgendwann eingeführt, die Regeln wurden geändert, alles wurde angepasst. Also das ist bestimmt ein Thema, worüber wir nochmal länger sprechen werden. Und dann ist das Wetter hoffentlich so, dass es länger warm bleibt. Ich glaube, dir ist nämlich relativ kalt. Erstmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und wie gesagt, Abmoderation gibt's gleich nach einer kurzen Pause.
Ja, gern geschehen. Also es war mir echt ein großes Vergnügen. Dankeschön.
So, liebe Hörer von Kreisab, nochmal vielen Dank für eure Geduld. Das soll es gewesen sein mit Episode 251. Fast 2 Stunden lang das Ding. Aber gut, ich glaube, es sind sehr viele interessante und spannende Punkte angesprochen und diskutiert worden. Und wenn aktuell etwas passiert, dann findet ihr alle Informationen wie immer auf facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Sollte etwas Spannendes passieren, werde ich mich natürlich damit beschäftigen und euch informieren auf den gerade genannten sozialen Kanälen. Ansonsten kann es sein, dass wir uns bis zur Veröffentlichung der Hölle von Bitola nicht wiederhören. Ich wünsche euch, dass ihr diese schwere Zeit gut übersteht und dass ihr vor allem gesund bleibt, denn ihr wisst es ja, wer gesund ist, der hat alles im Leben. In diesem Sinne, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.